Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Emovotion mit Jérôme Brunel und Gerhard Wulff.
Hallo Gerhard.
Hi, grüß dich.
Na? Grüß dich. Ich bin ehrlich gesagt heute ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das wird ein Podcast, wie ich ihn schon lange nicht aufgezeichnet habe, nämlich mit unglaublich vielen Themen, mit einem Riesenaufwand. Ich habe eigentlich heute den ganzen Tag für den Podcast gearbeitet und ich freue mich richtig drauf. Wir haben heute Mittag ein Interview aufgezeichnet mit Ben Streubel von SWR3. Dazu später mehr. Das haben wir heute Mittag aufgezeichnet, weil Ben Streubel moderiert eben bei SWR3 die Nachtsendung. Der muss schon wieder in Richtung Studio um diese Uhrzeit, wenn wir aufzeichnen. Wir zeichnen am Sonntag, den 29. Was haben wir denn? Oktober auf. Und ja, der konnte nur heute Mittag. Und es war ein ganz, ganz tolles Interview. Es ist lang. Ja, also wenn jetzt gleich wieder jemand sagt, es ist zu lang, es lohnt sich reinzuhören. Und vorher haben wir auch noch ein paar andere Themen, aber bevor wir damit loslegen, wir haben ja eine neue Co-Moderatorin. Wir hatten vor zwei Wochen hatten wir ja die Jessica Reichelt zu Gast. Und danach haben wir uns überlegt, Jessica hat das so klasse gemacht, die nehmen wir mit ins Team, die darf mitmoderieren. Hallo Jessica.
Ja, hi.
Und als ich ihr das mitgeteilt habe oder sie gefragt habe, ob sie das möchte, hat sie gesagt, da wird ein bisschen ein Traum, geht da so in Erfüllung. So ein bisschen Radio wollte ich auch schon immer mal machen.
Die ja, hat sich
richtig
stimmt.
gefreut, ne?
Das stimmt, ja.
Genau. Also herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, genau.
Dankeschön.
Jessica ist also jetzt bei uns dabei und Jessica war heute unterwegs, deswegen zeichnen wir ein bisschen später auf als geplant, weil sie ist dann erst in den Stau und dann noch Aquaplaning und was weiß ich. Sie war heute beim E4 Festival am Hockenheimring. Darüber werden wir auch gleich berichten, aber loslegen wollen wir mit einem, ja, ich würde schon sagen Freund von mir, weil wir podcasten mittlerweile schon seit, ich glaube, 13 oder 14 Jahren gemeinsam. Und zwar hat der Franz Neumeier, den ich hier erstmal herzlich begrüße. Grüß dich, Franz.
Hallo, Jérôme.
Franz Neumeier hat eine Webseite, heißt cruisetricks.de. Da geht es um Kreuzfahrten und ich mache ja mit ihm gemeinsam einen Podcast zum Thema Kreuzfahrten seit ja, 13 oder 14 Jahren. Über 300 Folgen, alle 14 Tage. So eine halbe Stunde sprechen wir da über Kreuzfahrten. Ich weiß noch, Franz, als wir damit angefangen haben, hast du gesagt, ja, ich weiß aber nicht, ob wir da so, also 3-4 Folgen kriegen wir da schon zusammen, aber ob dann die Themen noch reichen, ich weiß ja nicht, aber wir können es ja mal probieren.
Hat ganz gut funktioniert bis jetzt.
Ja, ja, also über 300, ich glaube 330 Folgen sind wir jetzt gerade irgendwo da in dem 335 Bereich.
335 haben wir, glaube ich, gerade aufgezeichnet.
Okay. Ja. Und zum Thema Kreuzfahrt. Und viele fragen mich, Franz, sag mal, du machst doch Umweltschutz und du machst doch mit Elektroautos. Wie kommst denn du dazu, dann über diese Stinker auf dem Meer zu reden? Und Franz, wir sprechen ja auch immer wieder in diesem Podcast über das Thema Umweltschutz. Und ich habe mir gedacht, ich lade dich mal ein heute in diese Sendung, weil es passiert ja durchaus auch einiges in der Kreuzfahrt, um die eben sauberer zu machen. Aber jetzt mal vielleicht ganz grundsätzlich. Ist denn die Kreuzfahrt, was den Umweltschutz betrifft, wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Naja, das kommt drauf an, welchen Ruf du da ansetzt. Der NABU und ein paar andere Umweltverbände neigen natürlich schon dazu, das auch, ich sag mal, maßlos zu übertreiben. Es ist jetzt nicht so, dass Kreuzfahrtschiffe super sauber sind und ganz, ganz toll sind, aber das sind die 65.000 Frachtschiffe, die da auf dem Meer unterwegs sind und mit denen unsere T-Shirts aus Bangladesch und unsere iPhones aus China kommen auch nicht. Die Kreuzfahrt ist jetzt nicht das sauberste der Welt, aber sie sind bei weitem sauberer, als das landläufig angenommen wird. Einfach weil die Umweltschutzverbände, die Kampagnen, die da gefahren werden, ja auch ihren Zweck haben, nämlich Spenden für die Umweltschutzverbände einzutreiben. Und das kann man nicht machen, indem man sagt, naja, ist alles halb so schlimm. Sondern Spenden treibe ich vor allem dann rein, wenn ich große böse Szenarien aufbaue. Insofern stimmt das eine nicht und das andere nicht. Das ist irgendwo in der Mitte.
Könnte man dann nicht argumentieren, dass man sagt, naja, also die Frachtschiffe, klar, die machen auch Schmutz und Dreck, aber die erfüllen ja einen Zweck, nämlich dass Waren transportiert werden. Kreuzfahrtschiffe sind ja eigentlich nur Luxus und darauf könnte man ja auch verzichten, einfach. Und Es würde ja niemand dann weinen, wenn die jetzt plötzlich nicht mehr da wären. Beziehungsweise weinen vielleicht schon, aber die Welt würde davon nicht zusammenbrechen. Wenn die Frachtschiffe nicht mehr da wären, da würde die Welt schon zusammenbrechen.
Naja, ich mag diese Ideologie-Diskussion nicht so richtig, weil wir sind in einer demokratischen, in einer freiheitlichen Gesellschaft, wo grundsätzlich, finde ich, mal jeder tun und lassen machen können sollte, was er möchte. Ich glaube schon, dass man da besser steuernd eingreifen könnte. Ja, das ist das ganze Thema Umweltschutz ist Kosten oder die Umwelt kann man kostenlos nutzen. Finde ich keine gute Idee in unserer Gesellschaft, das was man ändern können sollen müsste, um Umweltschäden eben auch einen Preis zu geben. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, warum um alles in der Welt stelle ich den Urlaub von Menschen in Frage, weil das ist nichts anderes. Kreuzfahrt ist Urlaub und Kreuzfahrt ist schon lange kein Luxus mehr, sondern Kreuzfahrt ist ein ganz normaler Urlaub, der auch bezahlbar ist. Auf der anderen Seite darf ich mir jedes Jahr ein neues iPhone kaufen, was aus China kommt. Ich darf mir bei, ich nenne jetzt keine Namen, bei den diversen super billig Kleider Ding, ne, Kleidung aus Kinderarbeit in Bangladesch kaufen, die per Schiffe hierher geschafft werden und die so billig sind, dass ich sie nicht wasche, sondern wegschmeiße und gleich wieder neue kaufe. Das soll in Ordnung sein und wenn ich mich von meiner harten Arbeit erholen will, nämlich Urlaub machen will, muss ich mich dann irgendwie in eine ideologische Ecke stellen lassen und du bist der Böse und vernichtest unsere Gesellschaft. Also diese Ideologiediskussion, die finde ich ganz schräg, weil es einfach, ich sag mal, oft einfach von Leuten kommt, die sagen, naja, Billig-T-Shirt brauche ich unbedingt, ja.
Hätte niemand
Wie soll ich denn ohne Billig-T-Shirt in meinem Leben auskommen? Oder wie soll ich ohne ein iPhone oder ein Samsung-Phone jedes Jahr neu in meinem Leben zurechtkommen? Und der andere sagt, ich arbeite das ganze Jahr hart, ich muss auch mal Urlaub machen und das wollte er mir streiten. Also ich finde, es ist eine total bescheuerte Diskussion einfach.
Neil, du hast vollkommen recht. Also Ideologie ist auch gerade, wenn man in Richtung Umweltschutz denkt, die völlig falsche Art und Weise ranzugehen, weil damit spaltet man schon wieder. Es geht ja darum, begreifbar zu machen, dass wir einen Planeten nur als unser Raumschiff haben. Das Raumschiff ist seltsam konstruiert, weil normalerweise ist man im Innern eines Raumschiffes. Und bei uns sind wir außen auf der Kugel drauf. Ich glaube, die Denke von der Menschheit insgesamt wäre eine völlig andere, wenn wir im Inneren einer Kugel leben würden, weil da eklatanter sofort Luftverschmutzung etc. alles greifbar, spürbar wäre. Mhm. Allerdings auf der Kugel draußen bilden wir uns ein, dass alles grenzenlos zur Verfügung steht. Mhm. Ich glaube, wir müssen nicht in Ideologie unsere Energie investieren, das ist eh Quatsch, sondern eher in Philosophie und in eine andere Denke zu kommen, was wir eigentlich hier auf diesem Planeten, unserem kleinen Raumschiff veranstalten und wie wir es in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall tun müssen, damit wir, die Menschheit und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten weiter damit reisen können durchs Weltall.
Ja. Also ich glaube, gerade jetzt, also im Zusammenhang mit Kreuzfahrt ist natürlich immer so diese Schwierigkeit, man zeigt immer mit Fingern auf anderen. Ne? Also Kreuzfahrt ist so in Deutschland, 2-3% der Menschen haben schon mal eine Kreuzfahrt gemacht oder machen Kreuzfahrten. Ja? Das heißt, die anderen 97% zeigen auf die 3% und sagen, bevor die nicht aufhören, mache ich mit Umweltschutz sowieso nichts, weil die sollen erst mal anfangen. Und natürlich zeigen die Kreuzfahrer in die andere Richtung und sagen, bevor die nicht aufhören, jedes Jahr ein iPhone zu kaufen, so wie ich das vorhin gemacht habe, höre ich nicht auf Kreuzfahrt. Also es macht einfach keinen Sinn, immer auf andere zu zeigen und sagen, das, was mich persönlich nicht betrifft, ist das Böse und das, was mich persönlich betrifft, brauche ich dringend. Ja. Das führt einen nicht weiter, ja, weil solange wir nicht in der Diktatur wie in China leben, wo der Staat bestimmt, was ich zu tun und zu lassen habe und was gut und was schlecht ist, sondern solange das letztendlich jedem frei steht und ich glaube, wir sollten sehr glücklich sein, dass wir in so einer Gesellschaft leben, dass es jedem frei steht, was er gut und schlecht findet, solange muss man einen Ausgleich finden und muss einen Weg finden, damit umzugehen, wie ich vorhin gesagt habe, Umweltschäden zu bepreisen, denn dann muss ich für die Schäden, die ich anrichte, bezahlen. Und dann regelt sich das, glaube ich, ganz schnell von selber. Und dann kann ich mir einfach überlegen, leiste ich mir die Kreuzfahrt, leiste ich mir das iPhone, in welcher Konstellation leiste ich mir die Kreuzfahrt, weil vielleicht kommen wir da gleich noch dazu, die Kreuzfahrt ist nicht per se schrecklich. Ja, also wenn ich jetzt mal diesen unsäglichen PKW-Vergleich mache, wir können sicher noch sagen, warum ich den sowieso bescheuert finde, aber AIDA hat da mal auch zertifizieren lassen von einer unabhängigen Stelle, ist zum Ergebnis gekommen, dass also der Treibstoffverbrauch pro Passagier pro 100 Kilometer bei unter 3 Liter liegt. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ja. Klingt für mich nicht fürchterlich böse.
Urlaub, du hast es ja schon angesprochen, Kreuzfahrten sind eine Form von Urlaub, da gibt es ja andere Formen von Urlaub. Also ich will das mal ein bisschen vergleichen. Also wenn ich mit dem Flugzeug in die Türkei fliege, ich glaube, da fliegt man um die 3 Stunden, bis man dort ist und dort ins Hotel gehe, das wäre eine Urlaubsform. Und dann gehe ich halt an den Strand und so weiter. Eine andere Urlaubsform wäre, ich fahre mit dem PKW in die Alpen, fahre dort Ski. Das ist eine andere Urlaubsform. Und die nächste Urlaubsform wäre vielleicht, ich fliege in die Karibik und lasse es mir da gut gehen. Oder ich mache eben eine Kreuzfahrt. Kann man da sagen, das eine ist umweltfreundlicher als das andere? Oder ist das alles ja nicht besonders umweltfreundlich?
Es ist unglaublich schwierig, weil es von wahnsinnig vielen Faktoren abhängt. Der WWF in der Schweiz hat, glaube ich, 2015 mal eine ziemlich umfangreiche Studie zu dem Thema gemacht und hat wirklich mehrere verschiedene Typen von Urlaubsformen. Ich glaube, es waren Flugreise nach Thailand und eine Kreuzfahrt dort. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Also es waren ganz verschiedene Arten von Urlaubsformen. Und im Ergebnis ist die Kreuzfahrt da jetzt nicht so super abgeschnitten damals. Wobei 2015 ist auch schon eine Weile her. Die Kreuzfahrt hat sich seitdem deutlich weiterentwickelt. Das, was die Kernaussage von der WWF-Studie damals war, eigentlich, wie komme ich an den Urlaubsort hin? Und in dem Moment, wo ich eine längere Strecke fliege, ist der Flug immer mit Abstand das Schlimmste dabei. Ja, das heißt, wenn ich mit dem Zug nach Bremerhaven fahre und von dort mit dem Kreuzfahrtschiff kurze Strecken womöglich im Idealfall noch fahre mit dem Schiff, also nicht jetzt irgendwie über den Atlantik oder sowas, dann bin ich mit dem Kreuzfahrtschiff da gar nicht schlecht bedient. Und fliege ich aber nach Miami und steige dort auf ein Kreuzfahrtschiff und fahre dann von Miami irgendwie durch den Panama-Kanal nach Los Angeles eine lange Strecke rüber, dann habe ich zwei besonders unangenehme Sachen kombiniert, nämlich einen Langstreckenflug und eine Kreuzfahrt mit sehr langen Strecken, die gefahrt werden, wo einfach der Treibstoffverbrauch entsprechend hoch ist. Also es kommt unglaublich drauf an. Und dann, wenn ich einen Ressorturlaub in der Türkei nehme, ja, dann muss ich gucken, wo kriegt eigentlich dieses Ressort seinen Strom her? Kommt es aus einem Kohlekraftwerk? Kommt es aus einem Atomkraftwerk? Also wo kommt denn der Strom dort her? Was passiert mit dem Müll? Was passiert mit dem Abwasser dort? Wie viel Müll fällt in so einem Ferienressort? Ich nehme jetzt die Türkei wirklich als Dummy, ne? Das kann überall anders sein. Wie viel Plastikmüll produzieren die dort beim Frühstück oder sind die besonders umweltfreundlich? Also da müsste man dann wirklich jedes einzelne Hotel im Detail angucken, um zu sehen, wie viel Umweltschäden entstehen durch diese Urlaubsform, weil man nicht sagen kann, Hotels in der Türkei generell sind gut oder schlecht, ja, sondern es kommt unglaublich drauf an. Und Kreuzfahrtschiffe sind zum Beispiel, was das Thema Müll und Abwasser angeht, extrem positiv. Ja, im Vergleich zu anderen Formen. Also es gibt eigentlich keine Urlaubsform, die Kreuzfahrt beim Thema Müll und Abwasser schlagen könnte. Das im Gegensatz zum Thema Treibstoff und solche Geschichten, ne, wo die Kreuzfahrt sicher nicht so toll ist, insbesondere weil natürlich immer noch Schweröl verbrannt wird, was nicht wirklich der Brüller ist, auch wenn es da bei den Treibstoffen deutliche Entwicklungen in andere Richtungen inzwischen gibt.
Bei den Kreuzfahrten, also ich denke analog wie jetzt auch bei anderen Reiseformen wird es ja auch so sein, dass es grundsätzliche Bemühungen gibt, einfach Dinge zu ändern, im Kleinen, die sich groß auswirken, oder?
Ja, im Grunde schon. Also das Spannende in der Kreuzfahrt, aber ich meine, das passiert im PKW in anderen Bereichen auch, aber das Spannende in der Kreuzfahrt ist eigentlich, dass man so über die letzten Jahrzehnte hinweg beobachten kann, dass die Energieeffizienz von Neubauten, also so ein Schiff lebt ungefähr 30 Jahre und wenn man jetzt immer die neu in Dienst gestellten Schiffe, die neueste Technologie nimmt, dann entwickeln sich die bei der Energieeffizienz so um 2-3% pro Jahr voran. Das heißt also, wenn wir jetzt mal Schiffe anschauen, die 2005 gebaut wurden, dann verbrauchen die heute nur noch die Hälfte des Treibstoffs. Also ein Schiff, das 2005 in Dienst gestellt wurde, das sind Schiffe, die durchaus heute noch fahren und auch noch eine Weile fahren werden, verbrauchen doppelt so viel Treibstoff, was den Fahrbetrieb angeht, als ein Neubau, der heute in Dienst geht. Also das sind natürlich ganz viele kleine Stellschrauben, ja, die Strömungsverhalten des Rumpfs, die Fahrtgeschwindigkeit geht da noch nicht mal rein. Also mit Fahrtgeschwindigkeit reduzieren kann ich natürlich den Treibstoffverbrauch noch deutlich, deutlich stärker reduzieren, wenn ich die Routenplanung entsprechend mache, dass das Schiff nicht so weit fährt. Und ganz, ganz viele Details. Ne? Man kann, also 2008 ist das erste Mal auf Kreuzfahrtschiffen Solarpanels aufgebaut worden, mit denen man, ja, da kommt man nicht weit auf einem Schiff, ne? Aber ich kann die Aufzüge damit betreiben. Reduziert oder macht das Schiff ein kleines bisschen effizienter. Und ganz, ganz viel so kleine Maßnahmen bringen da wirklich permanenten Fortschritt von 2-3% pro Jahr als Beispiel.
Du hast den Treibstoff ja schon angesprochen. Früher ist man mit vor allem mit Schweröl gefahren. Das ändert sich. In manchen Regionen der Welt darf man gar nicht mit Schweröl fahren. Also zum Beispiel in der Ostsee. Da ist einfach nur Marinediesel erlaubt.
Da kannst du schon, aber du brauchst halt deine entsprechende Filteranlagen oder genau. Niedrigschwefel, Schweröl, das ziemlich teuer ist. Also da ist dann oft das Marinediesel die günstigere Variante.
Genau, aber inzwischen fahren auch viele Schiffe oder neue Schiffe mit LNG. Also die letzte Kreuzfahrt, die ich gemacht habe im letzten Jahr, im Dezember, also ziemlich genau vor einem Jahr, war mit einem LNG-Schiff. Die haben ja den Vorteil, da ist zwar auch eine CO2-Emission, aber ansonsten emittiert das Schiff wenig Schadstoffe, ne?
Fast nichts. Ja, aber Stickoxide kriegst du auch bei LNG nicht mehr. Stickoxide hast du bei fossilen Brennstoffen immer. Aber vor allem das Schwefeloxide, du hast keine Schwermetalle, du hast keinen Ruß, du hast keinen Feinstaub. LNG ist in der Hinsicht schon ein großer Fortschritt, aber natürlich, was Klimaschutz angeht, jetzt kein Unterschied. Das ist halt einfach ein fossiler Kraftstoff und das bleibt da.
Wir befinden uns ja in der Elektromobilität und dann ist natürlich die Frage, wie ist es mit Batterien auf einem Schiff? Also ich weiß von zum Beispiel einer Fährgesellschaft, weil da habe ich mal einen Beitrag drüber gemacht, die zwischen Dänemark und Deutschland fährt, dass man dort Batterien, ziemlich viele Batterien eingebaut hat, um einfach dafür zu sorgen, dass die Motoren immer im gleichen Drehzahlbereich bleiben. Das heißt, selbst wenn sie mehr Strom brauchen oder weniger Strom brauchen, als jetzt die Motoren gerade herstellen, der bleibt immer im idealen Drehzahlbereich. Und puffert eben mit den Batterien. Das heißt, wenn er mehr Strom braucht, dann nimmt er es aus den Batterien. Und wenn er zu viel Strom produziert, dann wird es in den Batterien wieder gespeichert. Auch das bringt 10-15% Einsparung ein. Ist das eine Technik, die auch auf Kreuzfahrtschiffen inzwischen eingesetzt wird?
Das bringt sogar mehr Prozent. Also das hängt natürlich immer von der Fahrsituation sowas ab. Du kannst da auch 20-30% sparen damit, je nach Situation. Also gerade, ich kenne es jetzt von Hurtigruten, die ja zum Teil auf ihren Schiffen die Technik, Peak Shaving nennt man die Technologie, einsetzen, die da schon auch deutlich über 20% Kraftstoff einsparen können damit. Also das Problem mit Akkus ist auf Kreuzfahrtschiffen natürlich deren unglaubliches Gewicht und in Relation dazu geringe Energiedichte. Ja, du müsstest so unglaublich viel Gewicht an Akkus auf diese Schiffe tun, um nennenswert Leistung zu bringen, dass es einfach unwirtschaftlich ist. Wäre Unsinn. Ne? Du würdest dann Akkus durch die Gegend fahren und hättest aber keinen Raum mehr, um Passagiere noch mit an Bord zu nehmen. Und das macht natürlich auch keinen wirklich großen Sinn.
Deshalb wäre es wahrscheinlich sinnvoll, die Energie dann an Bord zu erzeugen, Stichwort Wasserstoff.
Also ich meine, Akkus kommen ja zum Einsatz, ne? Und ja, in begrenztem Umfang bis jetzt, aber es wird auch auf großen Schiffen, also bei AIDA wird auf einem ganz großen Schiff inzwischen mit Akkus getestet. Das, was man auf großen Schiffen erreichen kann, und das sind immer mehr Schiffe, die das inzwischen tun, aber geht im Wesentlichen bei neuen Schiffen, weil auf alten Schiffen schlicht und einfach halt kein Platz da ist, um die Akkus einzubauen, dass man genau diese Peak-Shaving-Technologie nutzt und dann eben zum einen, das wie Jerome es beschrieben hat, dann, wenn ich mehr Leistung brauche, mir die Leistung aus dem Akku hole, statt die Drehzahl des Motors zu erhöhen. Und wenn ich weniger Leistung brauche, den Motor trotzdem auf der optimalen Drehzahl laufen zu lassen und die überschüssige Energie in die Akkus zwischenzuspeichern. Ja. Dafür brauche ich keine riesigen Akkus, habe aber eben Akkus, die ausreichen, um eben zum Beispiel nicht eine weitere Maschine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine weitere Maschine bei schwierigen Manöversituationen zum Beispiel auf Standby laufen zu lassen, nur für den Fall, dass ich schnell zusätzliche Energie brauche. Das macht man normaler, muss ich auf einem Kreuzfahrtschiff sonst machen, also im Anlegemanöver zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Da brauche ich zwar eigentlich nicht viel Energie, brauche aber eventuell sehr schnell sehr viel Energie, wenn eine Windböe von der Seite kommt und mich an die Pier drückt, weil dann brauche ich ganz schnell Kraft, um das Schiff von der Pier wegzudrücken. So, das heißt, da läuft also normalerweise ein Generator in der uneffizientesten Variante überhaupt, nämlich auf Standby, damit ich sofort diese Energie habe. Habe ich aber Akkus an Bord, brauche ich diesen Standby-Motor nicht, weil ich die Energie sofort aus dem Akku holen kann. Das hält nicht lang, ja, weil der Akku nicht groß genug ist, aber es hält so lange, bis ich den zusätzlichen Motor zugeschaltet habe. Ja, also eine halbe Minute, eine Minute, wie auch immer so ein Motor braucht, bis er dann startklar ist. Und allein dadurch spare ich sehr viel Energie. Oder ich kann im Hafen unter Umständen die Motoren komplett abschalten oder auch da wieder im Hafen zumindest den Standby-Motor auslassen, weil ich eben die Akkus habe, um notfalls schnell reagieren zu können. Also da kann man schon ziemlich viel Energie sparen. Und wenn es Landstromanschluss gibt, also eine Steckdose, wenn man so will, in dem Hafen. Leider gibt es bis jetzt noch in sehr wenig Häfen. Da bewegt sich aber gerade sehr viel, auch weil die EU-Gesetzgebung sich da geändert hat. Dann kann ich die Akkus zum einen natürlich mit dem Landstrom laden. Zum anderen kann ich den Landstrom auch schlicht und einfach dazu benutzen, um das komplette Schiff im Hafen, also für den Hotelbetrieb, der ungefähr 50% ausmacht, das Energiebedarf von so einem Schiff. Also für Küchen, für Klimaanlage, für Show, Entertainment, alles, was ich an Energie an Bord brauche, wenn das Schiff nicht fährt, kann ich mir eben von Land holen, wenn denn so ein Landstromanschluss da ist.
Man sollte vielleicht auch mal sagen, warum ein Schiff so viel Energie braucht, weil das eine ist der Antrieb, um das Schiff voranzutreiben, und diese Schiffe sind ja groß und schwer, sind ja teilweise über 300 Meter lang. Das ist also schon, also wenn man vor so einem Schiff steht, das letzte Schiff, auf dem ich war 330 Meter lang. Das ist also unfassbar, wie groß diese Dinger sind.
Und das sind ja auch 8000 Menschen an Bord, das ist eine Kleinstadt.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich frage mich dann auch immer, wie kann man sowas überhaupt noch steuern? Aber da ist eben nicht nur der Antrieb, sondern da ist eben der komplette Hotelbetrieb. Das heißt, die Restaurants, die Küchen, die Kabinen und so weiter und so weiter. Das braucht ja alles viel Strom. Du hast es ja gerade gesagt, an Land kann man immer öfter Landstrom verwenden. Auf See kann man das nicht. Aber jetzt kommt ja zum Beispiel in Norwegen eventuell eine neue Gesetzgebung, dass man eben in bestimmten Gebieten, Fahrgebieten gar nicht mehr mit Verbrenner fahren darf. Das kommt übrigens immer mehr auch in der Binnenschifffahrt, dass du also auf irgendwelchen Seen mit deinem Sportboot nicht mehr mit Benziner fahren darfst, sondern da musst du tatsächlich einen Elektromotor betreiben, wenn du da noch fahren willst, oder halt Segel. Das soll ja jetzt auch teilweise zumindest in Norwegen in 1, 2, 3 Jahren kommen. Das heißt aber, dass diese Schiffe dann in diesem Gebiet dann elektrisch fahren müssten. Ich meine,
also das Gesetz lautet dort nicht keine Verbrenner oder elektrisch, sondern das Gesetz lautet emissionsfrei, was natürlich irgendwie auf Akkus rausläuft.
Das Gleiche, ja.
Aber naja, gut, also mit Zukunftstechnologie, wenn ich mit grünem Wasserstoff Brennstoffzellen antreibe, dann wäre das vielleicht eine Variante, die da auch akzeptabel
Richtig.
Wäre. Im Moment aktuell sind Akkus die einzig sinnvolle Möglichkeit, und das auch nur für kleine Schiffe, weil für große Schiffe ist einfach unpraktikabel. Also es geht da auch nur um die Welterbe, UNESCO-Welterbe, Fjorde. Das ist für die Kreuzfahrt im Wesentlichen der Geiranger Fjord. Das ist eine Strecke von ungefähr 11 Kilometer, also so 30 Minuten Fahrzeit, einfache Strecke. Das können Schiffe jetzt von den Postschiffrouten, also die Firma Havila fährt da ja mit Schiffen, und die Firma Rutikrouten, die sind mit Akkus ausgestattet, die das jetzt im Grunde schon könnten. Vorausgesetzt, es gäbe in Geiranger am Ende dieses Fjords einen Landstromanschluss, wo die ihre Akkus wieder aufladen können. Also die schaffen es noch nicht hin und zurück. Bei Havila weiß ich die Zahlen, die haben Akkus mit 6,1 Megawattstunden Kapazität. Die würden sie also bis nach Geiranger schaffen. Haben das auch schon gemacht. Bräuchten aber dann für den Rückweg erstmal Ladestrom in Geiranger. Das soll aber, glaube ich, kommen. Also das wird dann möglich sein, ja, für diese Postschiffrouten. Schiffe. Für die großen Kreuzfahrtschiffe wird das sicher das erste Mal irgendwo so Richtung 2030 oder so sein, dass Schiffe in der Lage sind, das hinzukriegen. Bis dahin werden sie irgendwo außerhalb, also in Alesund oder sowas, anlegen und von dort dann die Passagiere ja mit kleinen Elektrofähren in den Geiranger Fjord hinterbringen. Also ich hab das mal so ein bisschen hochgerechnet, spaßeshalber auch so in so eine Vorbereitung auf unseren Podcast, dass man ein bisschen Zahlen nennen kann. Diese Havila-Schiffe, 6,1 Megawattstunden Kapazität, diese Akkus wiegen 86 Tonnen. Ich habe das mal hochgerechnet, was das bedeuten würde für die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, wenn man das also äquivalent in Relation zur Tonnage des Schiffs hochrechnet. Dann bräuchte ich also, um das hinzukriegen, also so eine halbe, dreiviertel Stunde, ja, dreiviertel Stunde Fahrt nur mit Akkus, bräuchte ich also auf den Schiffen der Oasis Class, Wonder of the Seas zum Beispiel, bräuchte ich 1300 Tonnen Gewicht Akkus. 1300 Tonnen. Das wären ungefähr 8% der gesamten möglichen Zuladung für das Schiff. Also daran erkennt man schon so ein bisschen, wie sinnlos es wäre, die Schiffe auszustatten mit Akkus, die wirklich für den Fahrbetrieb gedacht sind, weil ich also dann mit 8% der gesamten Zuladung könnte ich mal so höchstens eine Dreiviertelstunde fahren mit den Schiffen. Würde also zumindest bei der momentanen Energiedichte von Akkus einfach in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn machen. Akkus wirklich für den Fahrbetrieb. Aber für Peak-Shaving natürlich durchaus sinnvoll, und das machen ja auch immer mehr Schiffe.
Brennstoffzelle, das ist ja auch schon in der Erprobung auf Kreuzfahrtschiffen, ne?
Ja, das ist so an der Schwelle, dass es funktioniert. Also Brennstoffzelle in kleinem Stil gibt es ja schon ganz lange und funktioniert ja auch ganz gut, das weiß man. Auf Kreuzfahrtschiffen brauche ich eben wesentlich mehr Energie, wesentlich größere Anlagen, die dann wiederum natürlich auch vom Platzbedarf her irgendwie auf die Schiffe draufpassen müssen. Und das ist jetzt gerade so an der Schwelle, dass es gehen könnte. Also es gibt große Schiffe, die ganz kleine Versuchsanlagen haben, sowas wie die MSC World Europa, ein sehr, sehr großes Schiff. Die haben dann jetzt mal eine Versuchsanlage mit 150 Kilowatt Leistung. Das ist jetzt nicht so Wahnsinn, wie es eben eine Versuchsanlage. Aber es gibt ein Schiff, die Silver Nova, 728 Passagiere, die jetzt gerade neu in Dienst gegangen ist, die beinahe Brennstoffzellen gehabt hätte von Anfang an. Also das war einfach in der technischen Entwicklung und ganz auf der Zielgeraden ist, dann hat dann noch was nicht so funktioniert, wie sie es vorgestellt haben. Das Schiff hat es im Moment noch nicht, wird es aber demnächst kriegen. Brennstoffzellen in einem Umfang, dass der ganze komplette Hotelbetrieb damit betrieben wird. Also ungefähr die Hälfte des Energiebedarfs des Schiffs könnte dann mit der Brennstoffzelle betrieben werden. Heißt also, im Hafen könnten sie die Motoren komplett abschaffen und abschalten und nur mit der Brennstoffzelle die Energie erzeugen. Wie gesagt, das ist dann an einer technischen Hürde noch gescheitert, sodass sie es jetzt von Anfang an nicht drin haben, wird aber wohl demnächst nachgerüstet und dann ist das erste Schiff, was das kann. Und wenn dann auf dem Schiff mal bewiesen ist, es funktioniert, dann ist das auch so ein modulares System, was die da entwickelt haben, was sich dann skalieren lässt. Also das kann man dann auch auf im Prinzip jede beliebige Schiffsgröße hochskalieren, um den Hotelbetrieb mit der Brennstoffzelle zu betreiben. Jetzt muss man aber natürlich auf der anderen Seite sagen, Wasserstoff ist für ein Kreuzfahrtschiff nicht so die tollste Lösung. Ja, weil Wasserstoff muss ich entweder bei extrem hohem Druck oder bei minus 253 Grad lagern. Jetzt ist schon die Lagerung von LNG auf dem Kreuzfahrtschiff mit minus 162 Grad eine echte Herausforderung. Mhm. Wenn ich jetzt mir denke, Wasserstoff muss noch mal fast 100 Grad kälter sein, das ist... Also es gibt eine Reederei, die sagen, sie planen das, Explorer Journeys mit kleinen Luxusschiffen, 2027 wollen sie da so ein Schiff in Betrieb nehmen, das möglicherweise wirklich mit Wasserstoff, sogar direkt im Motor übrigens, nicht für die Brennstoffzelle, sondern direkt im Motor verbrennen soll möglicherweise. Da glaube ich ehrlicherweise noch nicht so richtig dran. Aber was man natürlich tun kann, ist LNG oder Methanol als Energieträger zu nehmen und der Brennstoffzelle einen sogenannten Reformer vorne dran schalten, der halt einfach das LNG oder das Methanol, beziehungsweise das Gas, das Methangas oder das Methanol, kurz bevor es in der Brennstoffzelle verwendet wird, eben chemisch in Wasserstoff umzuwandeln und dann die Brennstoffzelle mit diesem Wasserstoff zu bedienen. Das ist auch das, was jetzt auf der Silver Nova, das Schiff, was ich gerade gesagt habe, 50% des Energiebedarfs mit Brennstoffzelle, die ohnehin mit LNG fahren, also LNG an Bord sowieso vorhanden ist und ich die Brennstoffzelle dann eben über den Umweg LNG mit dem Reformer mit Wasserstoff versorgen kann. Der Reformer war übrigens dann auch das technische Problem, was sie jetzt gerade noch hatten, der nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Deswegen müssen sie da noch ein bisschen weiterentwickeln. Also Brennstoffzelle ist da schon ganz spannend, aber... Und der Knackpunkt ist halt das, was wir im Endeffekt im gesamten Energiebereich haben. Solange ich da fossiles LNG verwende, ist jetzt nicht so unglaublich viel gewonnen. Ja, wenn ich Methanol verwende, das mit fossilen Energieträgern erzeugt worden ist, oder wenn ich auch Wasserstoff verwende, ja, das mit fossilen Energieträgern erzeugt worden ist, dann ist, was Klimaschutz angeht, ja nicht wirklich was gewonnen. Das, was aber der Fortschritt bei der ganzen Geschichte ist, dass es die Technologie dann schon mal gibt. Das heißt, die Schiffe sind dann schon bereit und in der Lage, eben grüne Energie einzusetzen, sobald ich diese grünen Energieträger auf dem Markt bekomme.
Und sie sind natürlich dann auch emissionsfreier, fast ganz emissionsfrei sind sie natürlich, also können sie noch nicht sein, aber es würde tatsächlich, wie du ja auch geschildert hast, gerade für den Betrieb im Hafen, wenn das Schiff liegt, wäre das ja ein Riesenvorteil, wenn da eben nicht die Abgase dann in den Hafen ziehen. Ja.
Richtig. Ja, und Brennstoffzelle erzeugt dann eben auch kein Stickoxid. Das ist sicher das Spannendste bei der Brennstoffzelle und der größte Vorteil, auch jetzt schon, wenn ich mit fossilen Energieträgern arbeite, dass ich halt auch das Stickoxid nicht mehr habe, was durchaus in Innenstädten ja, also sagen wir Hamburg, Amsterdam, Barcelona, solche Städte, wo die Schiffe ja recht nah an der Innenstadt dran sind, zum Teil wie in Barcelona ja oft auch schon natürlich eine Art Inversionslage ist, dass sich dort die Abgase sowieso stauen und sehr viele Schiffe in Barcelona oft auch sind, da durchaus ein Riesenvorteil dann sein kann, ja klar.
Es gibt ja aber auch noch ein Problem bei LNG, das ist der Schlupf, ne?
Ja, also der Methanschlupf ist natürlich ein ganz, ganz erhebliches Problem bei Methan generell. Ist unglaublich schwierig zu beziffern, ja, weil es extrem stark davon abhängt, wie die Motoren betrieben werden. Ja, da kommt sehr stark auf die Drehzahl wiederum der Motoren an. Ja, das heißt, je optimalerer Drehzahlbereich ist, desto weniger Methanschlupf gibt. Je eher ich in Richtung nicht optimale Drehzahl bei den Motoren gehe, desto höher ist der Methanschlupf. Auch da sind die Motorenhersteller gerade mit Hochdruck dran zu arbeiten. Also schon auch aus Eigeninteresse, weil natürlich jeder Methanschlupf ist bezahlte Energie, die ich nicht in Kraft umsetzen kann. Das heißt, es kostet die Reedereien ja unnötig Geld, wenn das Methan ungenutzt in die Luft geht. Da sind sie mit Hochdruck dabei, auch wieder Techniken zu entwickeln, wo man auch diesen Methanschlupf abfangen und wieder verwenden kann. Und so wie man auch an CO2, also an Systemen arbeitet, wo man CO2 wieder einfangen kann, damit es nicht in die Atmosphäre geht, so versucht man auch den Methanschlupf da in den Griff zu kriegen. Das sind alles Dinge, die werden so in den nächsten Jahren gelöst sein, glaube ich. Ja, das ist eben jetzt gerade so eine Übergangsphase, wo man noch so ein paar Probleme hat, wo man schimpfen kann, wenn man das möchte. Aber es ist eben ein Weg dahin. Das ist nichts, was man per Fingerschnipp schnell mal lösen kann, weil es bei Kreuzfahrtschiffen halt einfach auch um noch ein anderes Thema geht, nämlich um Betriebssicherheit. Also zum einen, so ein Kreuzfahrtschiff fährt 365 Tage im Jahr. Ja, das liegt nicht einfach mal 2 Monate still, wo man irgendwelche Reparaturarbeiten oder Verbesserungen oder irgendwas machen kann, sondern so ein Schiff verdient dann Geld, wenn es fährt. Und es muss Geld verdienen, weil so ein Schiff irrsinnig teuer ist und lange braucht, um abbezahlt zu werden. Also so ein Schiff muss permanent fahren. Das heißt, jede Technologie, die ich einsetze, kann ich nicht sagen, naja, wahrscheinlich wird es funktionieren, sondern das muss ohne jeden Zweifel und ohne jede Diskussion funktionieren. Und es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt für die Passagiere. Ja, wenn ich in einem Sturm auf einer Transatlantikreise der Motor stehen bleibt, dann bin ich Wind und Wellen ausgesetzt, was richtig gefährlich werden kann. Ich vereinfache das Ganze natürlich jetzt ein bisschen. Ja. Natürlich gibt's da Sicherheitsmöglichkeiten und zweifache Maschinenräume. Das heißt, wenn der eine Maschinenraum brennen würde, würde der andere immer noch funktionieren und sowas. Aber im Grunde muss es so sicher sein, dass ich das Schiff permanent betreiben kann und eben auch kein Sicherheitsrisiko für die Passagiere entsteht. Und insofern muss man oft an die Technik auf Schiffen höhere Maßstäbe anlegen, als das bei dem PKW an Land wäre oder bei einem Motorrad oder irgendwie sowas. Und man sagt, gut, wenn das Auto kaputt ist, fahre ich es in die Werkstatt, hol es 2 Wochen wieder später wieder ab. Da ist nicht viel Schlimmes passiert, nimm mir derzeit einen Mietwagen. Mit einem Kreuzfahrtschiff kann ich das auf die Weise halt nicht machen.
Ich muss jetzt mal noch so eine richtige Anfängerfrage stellen, weil ich bisher relativ wenig Berührungspunkte mit Kreuzfahrten tatsächlich hatte. Es gibt ja Häfen, wo man nicht mit dem Kreuzfahrtschiff reinfährt, sondern mit so Beibooten, Tenderboats. Wie ist das eigentlich da? Wie werden die denn betrieben? Und gibt es da noch Potenzial oder sind die schon elektrisch, emissionsfrei?
Überhaupt keine Anfängerfrage. Ich finde das eine total spannende Frage. Die habe ich noch nie gehört. Und das ist eine gute Frage. Die werden mit Marinediesel betrieben.
Also da gäbe es ja theoretisch dann auch noch Potenzial, da was zu ändern. Ich meine, das sind ja keine großen Boote.
Ja, im Vergleich zum Kreuzfahrtschiff. In Grenzen, weil das, was auf großen Kreuzfahrtschiffen als Tenderboot eingesetzt wird, also das macht man in den Häfen, wo das Schiff zu groß ist oder wo es überhaupt keinen Anleger gibt, dass das Schiff direkt anlegen kann, dann setzt man Anker oder man gibt heutzutage auch Positionshaltesysteme, dass man gar keinen Anker mehr setzen muss, den Meeresgrund nicht beschädigt. Vor allem in sensiblen Gebieten macht man das. Die Tenderboote sind gleichzeitig Rettungsboote. Und Rettungsboote müssen natürlich in Sachen Betriebssicherheit nochmal eine viel, viel höhere Anforderung erfüllen. Und da wäre ich jetzt mit Akkus auch nicht gut bedient, weil so ein Rettungsboot möglichst auch nicht nur 2 Stunden fahren können sollte, wenn das große Kreuzfahrtschiff sinkt, sondern das sollte seine Passagiere dann möglichst weit und möglichst sicher fahren können. Das heißt, da wird man sicher so schnell nicht auf Akku oder sowas wechseln können. Ich bin mir ziemlich sicher, da wird man sehr lange bei dem Marinediesel bleiben, weil es einfach eine absolut bewährte Technologie ist, die zu 100% sicher funktioniert. Was es durchaus gibt im Expeditionsbereich, da fährt man ja oft dann auch mit Zodiac-Schlauchbooten an Land, weil man da ja im Strand anlanden muss oder sowas. Da steigt man mit Gummistiefeln oder im Warmwassergebiet einfach barfuß im Wasser aus, weil es keine andere Möglichkeit gibt, an Land zu kommen. Da gibt es durchaus vereinzelt, muss man aber allerdings auch sagen, vereinzelt schon Zodiacs mit Akkubetrieb. Aber auch da, ne, ist wieder so dieses Kapazitätsproblem. Ich bin irgendwo in der Antarktis, ich möchte die Leute den ganzen Tag vom Schiff zum Land und wieder zurück hin und her fahren, und irgendwann ist so ein Akku halt leer und dann muss ich ihn aufladen und dann kann ich nicht mehr fahren. Das heißt, man kann einen Teil der Zodiacs kann man mit Akkus ausstatten, aber der größere Teil fährt dann trotzdem in dem Fall dann wirklich sogar mit PKW-Diesel.
Vielleicht letzte Frage noch. Die Fährgesellschaft Scandlines hat auf seine Schiffe sogenannte Flettner-Rotoren gebaut. Das sind, kann sich das vorstellen, Säulen, die im Wind gedreht werden. War aber nicht so ganz erfolgreich, wie man sich das erhofft hat, oder? Also auch keine Möglichkeit für die Kreuzfahrtschiffe.
Aus verschiedenen Gründen nicht. Also ich weiß es jetzt von Scandlines, weiß es gar nicht, aber ich bin im Fährbereich, bin ich jetzt auch nicht so zu Hause. Ich weiß, Viking hat auf einer Fähre das auch gemacht. Also man hat sich da einfach eine höhere Energieausbeute erhofft, als es in der Praxis sich dann tatsächlich ergeben hat. Insofern sind die einfach in Relation zur Energieausbeute zu teuer dann am Ende. Das Problem für Kreuzfahrtschiffe ist, jede Art von Aufbau, die du auf den oberen Decks machst, nimmt Deckfläche mit. Und wenn es auf Kreuzfahrtschiffen etwas gibt, was ohnehin immer schon viel zu wenig da ist, dann ist das oben am Sonnendeck Platz. Ja, also du brauchst da Platz für Pools, du brauchst Platz für Sonnenliegen. Du hast ein Schiff mit 5000 Passagieren, hast aber da oben nur Platz für 1000 Sonnenliegen, wenn du Glück hast. Wenn du da jetzt noch Flettner-Rotoren oder Segel oder ich weiß nicht was alles aufbaust, dann nimmst du da noch mehr Platz für Pools und Sonnenliegen weg. An einer Stelle, wo es ohnehin schon viel zu wenig gibt. Also das ist dann so ein Platzproblem, wo dann, wie mit den Akkus auch, ne, mach das Schiff akkufähig, dann kannst du keine Passagiere mehr nehmen. Aufbauten für Flettner-Rotoren oder andere Sachen auf das Solarzellen obendrauf, dann hast du keinen Platz mehr für die Passagiere am Pool. Also das ist kontraproduktiv zur Grundidee der Kreuzfahrt. Insofern macht das keinen wirklich großen Sinn. Wäre jetzt aber auch gerade für die großen Schiffe auch nicht wirklich sonderlich effizient, weil viel Energie holst du damit nicht raus, in Relation zu dem enormen Bedarf, den die großen Kreuzfahrtschiffe haben.
Jetzt stehen die Reedereien unter durchaus großem Druck, möglichst schnell, möglichst umweltfreundlich zu werden, weil das ja immer wieder auch hinterfragt wird, auch von den Passagieren. Ist dadurch die Kreuzfahrt vielleicht auch eine Vorbildfunktion für die übrige Schifffahrt oder ist es denen egal?
Ich glaube, es ist irgendwas in der Mitte. Also die Schwierigkeit ist halt einfach, es ist ein internationales Geschäft. Du stehst international in Konkurrenz und am Ende macht's wirtschaftlich, und man muss einfach realistisch sehen, es sind keine Wohlfahrtsverbände, sondern es sind natürlich Wirtschaftsunternehmen, die Geld verdienen. Der größte Teil davon sind börsennotiert. Die müssen Geld verdienen. Und wenn ich jetzt mein Umweltbewusstsein, da kann ich als CEO noch so großes Umweltbewusstsein haben, wenn ich da hunderte Millionen in irgendeine Technik stecke, die dann am Ende nicht funktioniert oder die das regulatorisch nicht zugelassen wird oder da gibt es ja einen Haufen Faktoren, die Probleme machen können. Also Treibstoffe, da ist völlig unklar im Moment noch, welche Art von Treibstoff sich in Zukunft durchsetzen wird. Wird das LNG sein? Wird das Methanol sein? Wird das vielleicht irgendeine Art von Wasserstoff sein? Wird das Biogas sein? Wird es Biodiesel sein? Also da gibt es die verschiedensten Varianten, die in Frage kommen für die Zukunft. Und solange da keine Investitionssicherheit da ist, solange nicht klar ist, welche Technik wird es denn sein, macht es natürlich auch überhaupt keinen Sinn, heute ein Schiff zu bauen für eine knappe Milliarde Euro, das ich vielleicht in 5 Jahren nicht mehr fahren kann, weil ich den Treibstoff, den ich vorgesehen habe, nicht kriege, weil das blöderweise genau die Technologie ist, die sich nicht durchsetzt. Also ein ganz, ganz entscheidender Faktor bei der ganzen weiteren Entwicklung sind tatsächlich Regularien, also Vorschriften, Gesetze. Ja, die EU ist da gerade ja mit der Fuel EU Maritime Initiative einen ganz großen Schritt vorangekommen, indem sie synthetische und bioerzeugte Kraftstoffe, Biokraftstoffe, synthetische Kraftstoffe fördert und vorantreibt, Landstrompflicht eingeführt hat dort oder einführen wird in absehbarer Zeit. Also solche Regulatorien, die allen Reedereien die gleichen Rahmenbedingungen geben und aufzeigen, da führt der Weg hin. Das bringt uns voran, weil dann weiß die Reederei, okay, wenn ich synthetische Kraftstoffe in der EU verwenden muss, mit zunehmendem Maße in bestimmten Jahren, dann ist das eine Investitionssicherheit für mich, weil ich die Schiffe so bauen kann, dass sie diesen Treibstoff verwenden können, weil ich auch weiß, ich werde diesen Treibstoff kriegen, weil auch die Treibstoffindustrie sieht, naja, wenn die EU das vorschreibt, dann kann ich mir die Industrieanlagen, die Produktionsanlagen aufbauen, weil das Gesetz sieht ja vor, dass andere mir diesen Treibstoff abkaufen müssen. Und dann entsteht da eine Dynamik, dass die einen wissen, sie werden den Treibstoff kriegen und die anderen wissen, sie werden jemanden finden, der ihnen den Treibstoff abkauft, weil die EU es so vorschreibt. Und dann geht da was voran. Und das hat dann wenig mit Umweltbewusstsein oder Idealismus zu tun, sondern es ist einfach Wettbewerbsgleichheit, Investitionssicherheit. Das sind die Dinge, die letztendlich die Entwicklung da voranbringen.
Wer mehr von Franz Neumeier hören oder sehen will, es gibt eine Webseite, die heißt Cruisetricks, also Cruisetricks geschrieben.de. Da ist er schriftlich zu erleben mit Reiseberichten, aber auch viele Themen rund um den Umweltschutz. Du hast auch eine Reihe gemacht auf YouTube zum Thema Umweltschutz, wo du wirklich jedes einzeln untersucht hast unter journalistischen Aspekten. Du hast ja da wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Oder es gibt auch noch den Podcast, den ich ja gemeinsam mit ihm zusammen jede zweite Woche veröffentliche. Das jetzt schon, wie gesagt, seit vielen Jahren. Franz, ich danke dir, dass du uns da Auskunft gegeben hast. Und wenn es da eine neue Entwicklung gibt, dann werden wir da sicher auch nochmal drüber sprechen. Ne? Tschüss, Franz.
Danke, ciao, servus. Tschüss.
Hallo, hier ist der Lars vom Tesla Fahrer und Freunde e.V. Wir sind dieses Jahr das dritte Mal wieder hier, haben Stand jetzt Sonntagnachmittag schon über 500 Probefahrten absolviert, Tendenz steigen, und wir sind echt positiv überrascht, dass trotz des schlechten Wetters immer noch so viele Leute und Interessenten hier sind, und ich glaube, wir können den Kunden hier ein sehr gutes Bild von dem Auto übermitteln. Wir haben sogar Roadster hier, die allerersten Teslas überhaupt, teilweise 12 Jahre alt. Die sind sehr heiß gefragt, genauso wie unsere Plaids. Und ich glaube, alle haben hier Spaß.
Genau, und alle haben hier Spaß. Hier, damit ist gemeint, das E4-Testival am Hockenheimring. Und Jessica, du warst heute dort, ne?
Ja, das stimmt. Ich war heute dort, genau.
Und wirst auch gleich darüber berichten. Aber wir haben auch einen Korrespondenten dort gehabt. Und es ist ja so, wir haben ja, diese Folge wird ja ausgestrahlt an Halloween. Und an Halloween werden ja überall Kürbisse hingestellt und die leuchten dann schön. Das ist ja immer mehr in Mode. Wir sind der einzige Podcast tatsächlich, der nicht nur einen Kürbis in der Sendung hat, sondern, weil es ja auch Sinn macht, einen sprechenden Kürbis, nämlich Marco Kürbis. Grüß dich, Marco.
Hallo, ich grüße euch und es freut mich, dass ich zu eurer Halloween-Folge mit dabei sein darf.
Ja,
wir nur wegen deines Namens. Also ansonsten hättest du keine Qualifikation dafür gehabt.
Marco, ganz kurz, um dich einordnen zu können. Wir haben uns kennengelernt bei Tesla. Ich muss noch kurz die Situation schildern. Ich war in Holzgerlingen, in dem größten Auslieferungszentrum Europas von Tesla, habe mich da ein bisschen umgeschaut, und dann kam plötzlich ein netter, sympathischer Mann auf mich zu, der größer ist als ich, und gesagt hat, oh, kann ich Ihnen vielleicht helfen, wollen Sie sich das Auto anschauen? Und ich kenne mich schon aus. Und Marco, du hast nämlich bei Tesla so ein bisschen dich um die Leute gekümmert, die sich für die Autos interessiert haben. Und zwar nicht für Tesla direkt, sondern vom TFF. Und hast mich deswegen angesprochen. Und wir haben dann gemeinsam versucht, mit Tesla eine kleine Veranstaltung dort auf die Beine zu stellen. Das haben wir auch hingebracht, aber es war dann die letzte Veranstaltung, ne?
Korrekt, die vorerst letzte, die wir da jetzt dann eben planen konnten. Aber wir stehen weiter noch einen Austausch mit Tesla und mal sehen, vielleicht kommt ja in Zukunft auch noch etwas auf uns zu.
Okay, bin ich mal gespannt. War auch eigentlich eine ganz nette Veranstaltung. Wäre eigentlich wert, dass man das fortsetzt. Marco, du warst auch wie die Jessica auf dem L4-Testival am Hockenheimring. Ich muss ehrlich gestehen, das war eine Veranstaltung, die gab es jetzt nicht zum ersten Mal. Ich war aber noch nie dort. Was ist denn das? Kann ich da Autos testen oder was ist das?
Korrekt, ja. Das wird also von einer Firma, die sich eben darauf spezialisiert hat, die Elektromobilität weiter in die Massen zu treiben, eben der Firma E4 eben angeboten. Ich konnte da auch mit den Alexander Nieland, einer der Initiatoren, da auch mit sprechen, und soll die breite Masse also fördern, dass da wirklich eben Elektroautos auch mal länger und auch mal auf Rennstrecken gibt, dass man die dort testen kann, dass man da eben auch mal eine große Bandbreite hat und eben nicht nur jeden Händler einzeln fragen muss, sondern eben wirklich an einzelnen Tagen gezielt wirklich alle Marken da auch mal durchfahren kann. Und das klappte dieses Wochenende auch wirklich super gut.
Das kann ich so bestätigen, ja. Also du läufst da wirklich in der Boxengasse von Box zu Box und kannst eigentlich direkt in das nächste Auto einsteigen und die nächste Runde drehen. Das macht richtig Spaß.
Genau. Was waren das denn für Autos? Gab es denn da auch, also ich nehme an, moderne Autos, gab es denn da aber auch sowas wie ein Roadster von Tesla zu fahren oder ein Mini, ein City, wie heißen die, Mini-L oder wie hießen die? City-L hießen die.
City-L, ja, glaube ich.
Genau, CTL. Gab es solche Autos auch, die man da mal ausprobieren konnte oder gab es nur die modernen?
Ja, natürlich. Also wir hatten natürlich alle großen Automarken da. Also Tesla, BMW, VW, Audi, Kia, Polestar, Great Wall Motors, Hyundai, Porsche war ja sowieso mit da. Genesis war noch mit da und so. Also die waren wirklich, die großen waren alle da. Man konnte dort wirklich alle aktuellen Autos auch mit Probe fahren. Und daneben konnte man dieses Jahr auch noch mit feststellen, dass die Diversifikation noch viel, viel größer wird. Wir hatten also auch zwei Modelle mit dabei. Das waren so, der eine war ein VW Charan und der andere war ein alter Volvo, die auf Elektroantrieb umgebaut wurden. Fahrzeuge zur City-Mobilität, so kleinere Lieferwägelchen waren das und so. Simson-Umbau hat man mit dabei, also das war wirklich wirklich ganz, ganz viel mit, aber auch beim anderen Ende. Wir hatten also auch elektrische Busse mit und vom Designwerk aus der Schweiz einen elektrischen Lastwagen mit einem 900 Kilowattstunden Akku. Das war natürlich das absolute Highlight dort, das stand auch ganz, ganz groß drauf. Ich konnte auch da auch eine Runde mitfahren und es ist wirklich super. Das Ding ist, das geht richtig gut ab und ist total leise. Genau. Aber das eigentliche Highlight war natürlich das pinkne Tesla Model 3 von den Electrified Women. Das sorgte für Gesprächsstoff auf der ganzen Messe, die Farbe.
Warst du daran beteiligt, Jessica? Du warst ja privat dort, ne?
Nee, ich war tatsächlich privat da. Also ich habe die Eintrittskarten habe ich schon über den Verein bekommen. War aber halt rein privat da und von uns hat ja ein Team bei der E-Competition mitgemacht, also bei dem Rennen, was da stattgefunden hat, wo es darum geht, quasi die meisten Runden zu fahren, also ein Effizienzrennen quasi, da hat ein Team von uns halt mitgemacht und es gab halt auch einen Infostand.
Okay, du, Jessica, du hast ja immer noch deinen Nissan Leaf, ist ja an sich ein schönes Auto, haben wir ja letztes Mal schon besprochen, aber halt Schademo-Anschluss, bisschen blöd. Hast du auch die Gelegenheit ergriffen zu sagen, okay, ich guck mal, was könnte denn der Nachfolger von meinem Leaf werden?
Ja, tatsächlich. Okay. Ich habe ganz am Anfang der Veranstaltung habe ich tatsächlich meinen Mann kurz verloren. Sein Handy ist kaputt und der war halt einfach nicht mehr auffindbar. Und dann habe ich gedacht, naja gut, was macht man, wenn man den Mann nicht findet? Man setzt sich halt ins erstbeste Auto, wo er wahrscheinlich sowieso nicht mitfahren würde. Und bin eine Runde gefahren und danach haben wir uns irgendwann wiedergefunden. Danach sind wir auch zusammengefahren. Er musste das Auto auch noch fahren, weil ich gesagt habe, eigentlich ist es gar nicht schlecht. Ja, also.
Aber welches Auto war das denn?
Das Fahrzeug, was ich da gefahren bin, wo ich ihn dann noch gezwungen habe, das war der Funky Cat von Aura. Also typisches Frauenauto, Kleinwagen, niedlich. Aber also dafür,
Veto, dass er so klein Veto, ist, das ist auch mein Lieblingsauto. Ich mag den auch total.
Was macht denn für euch so besonders? Ist ja ein chinesisches Auto, ne?
Chinesisch, genau, ja.
Also ich war tatsächlich sehr, sehr begeistert von der Verarbeitung zum einen. Also ich bin einmal die Basisvariante gefahren und dann sind wir hinterher noch die Luxusvariante, wie sie es bezeichnen, gefahren. Der ist wirklich tiptop verarbeitet. Er hat ein interessantes Design, ohne zu außergewöhnlich zu sein. Und also er fährt sich auch recht dankbar. Also gerade für so einen Kleinwagen auch richtig schnittig.
Okay, also ich habe neulich den im Fernsehen gesehen, da wurde er vorgestellt von einem Kollegen bei NTV in dem Automagazin dort und der hat sich ein bisschen mokiert über die, sagen wir mal, sehr restriktive Software, die den Fahrer etwas gängelt und er meinte, das wäre so teilweise Ausdruck wahrscheinlich auch, dass ja, das so ein bisschen das Staatsgefühls und des Bürgergefühls in China, dass man sich da etwas mehr unterordnet unter eben die Vorschriften und dieses Auto scheint ein Ausdruck dieses Gefühls zu sein, hatte er so geschildert. Ich weiß nicht, wie war dein Gefühl? Ist das tatsächlich so mit der Software, dass die einen so ein bisschen
ans Händchen nimmt? die Runde auf dem Hockenheimring ist ja nur 4,5 Kilometer, glaub, lang. Okay. Da kriegt man so viel von der Software natürlich jetzt nicht mit. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie gegängelt zu werden. Nö. Also.
Das Problem ist ja, dass auf der Strecke, die du gefahren bist, war das ja eine Rennstrecke. Da gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber richtig, es ist tatsächlich genau. So, wenn du irgendwo durch die Stadt fährst und du fährst dann eben statt 50, 52, dass dann sich eben die Software gleich meldet. Du böser, du, oder pling, pling.
Du kriegst Sozialpunkte abgezogen, genau.
Das kommt wahrscheinlich noch oben drauf.
Also es gab ja heute Geschwindigkeitsbegrenzung, macht ja auch durchaus Sinn, wenn man da ja rennunerfahrene Leute auf die Strecke schickt. Die Fahrzeuge meckern aber durch die Bank weg eigentlich alle mittlerweile, wenn man drüber ist, mal mehr und mal weniger.
Marco, du warst ja sicher nicht zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung. Konntest du da auch so eine Entwicklung sehen im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
Auf jeden Fall, genau. Also wir hatten ja die letzten Jahre, war ja tipptopp Wetter. Dieses Jahr war es ja nicht ganz so optimal, sagen wir es mal so. Also wir hatten schon einige Regenphasen auch mit drin. Von daher sind natürlich so die ganzen Sonntagsbesuche, die einfach nur wegen der Bratwurst kommen, die waren halt dann jetzt nicht so da dieses Jahr. Und man könnte also wirklich sehen, dass das Interesse schon sehr, sehr groß ist und man auch wegen diesen Probefahrten auch mitkam. Also das war wirklich deutlich absehbar. Und trotzdem, also Probefahrten, da den ganzen Tag über, gerade bei Tesla und dem TFF-Forum, wir hatten also wirklich immer Schlangen vorne dran, von morgens bis abends. Wir haben jetzt auch weit über 1000 Fahrten pro Tag damit machen können. Und das war also wirklich sehr, sehr großes Interesse.
Du bist ja vom Verein TFF und wir bemühen uns ja in diesem Podcast auch die Leute anzusprechen, die vielleicht noch nicht elektrisch fahren. TFF, was ist das genau für ein Verein eigentlich?
Genau, wir sind der Tesla Fahrer und Freunde e.V., ein gemeinnütziger Verein, der sich eben um die Förderung der Elektromobilität kümmert und ist aber gleichzeitig auch mit zertifizierter Tesla-Besitzerverein, also Tesla Owners Club, der größte auch mit von Deutschland.
Das ist genau. Wichtig,
und
weil
so bieten wir eben.
Das ist wichtig, weil man dann eben auch mit Tesla direkt in Kontakt kommen kann, also zum Beispiel auch Werksführungen in Grünheide, ne?
Genau, richtig, ja. Also da sind wir wirklich in einem engen Austausch, auch bundesweit und über Ländergrenzen auch mit und so und sind da also sehr, sehr eng auch mit Tesla dran. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt nur Teslas haben. Also wir hatten heute auch andere Autos mit dabei und so. Also wir sind da durchaus auch mit offen für die anderen Marken. Wir sind jetzt nicht nur Tesla gebunden da.
Gut, dann danke ich dir, Marco, für deinen Bericht sozusagen als Korrespondent. Und wenn du wieder unterwegs bist, dann melde dich gerne wieder. Dann können wir wieder ein bisschen davon profitieren, was du da erlebt und gesehen hast. Und ja, ich danke dir einstweilen. Ne? Tschüss, Marco.
Okay, super. Vielen Dank. Ihr drei. Tschüss.
So, es gibt einen, der verlegt nicht nur ständig seinen Schlüssel von seinem Tesla oder seinen Geldbeutel, den er ständig verlegt, sondern er verlegt auch ständig, vierteljährlich, ein Magazin, und zwar das T&E-Magazin. Die Rede ist natürlich von Timo Schad. Grüß dich, Timo. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, Jerome. Du streust natürlich wieder nur Gerüchte, aber egal.
Völlig egal. Die aktuelle Ausgabe ist auf dem Markt. Was ist denn so das interessanteste Thema, was du gerne mal hervorheben möchtest?
Ja, wie ein roter Faden zieht sich die große Fragestellung durch das Magazin. Warum kriegen die deutschen Automobilisten, sprich die Hersteller, es einfach nicht auf die Kette, adäquat gegen Tesla anzustinken? Das Thema wird vermutlich sogar noch ein bisschen schlimmer. Also da haben wir einige Beiträge zu.
Und gibt es da eine kurze, aber prägnante Antwort auf diese Frage?
Eine schwierige Frage oder sagen wir mal so, die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Tesla macht halt die attraktiveren Fahrzeuge. Und genau. Deswegen geht es dann halt so dreckig.
Also, wer die gesamte Antwort lesen möchte, der besorgt sich das aktuelle Magazin T&E-Magazin vom Verleger Timo Schad. Dankeschön für die kurze Info. Tschüss!
Tschüss!
So, soweit Timo Schad und ja, wir haben heute Mittag schon kräftig gearbeitet, zumindest der Gerhard und ich, während die Jessica ja unterwegs war auf dem E4 Festival, auf dem Hockenheimring. Und ganz ehrlich, Jessica, du hast heute Mittag was verpasst bei dem Interview, weil es war sehr, sehr lustig mit dem Kollegen Bernd, sage ich schon.
Das Brot.
Nach dem Kürbis kommt
Ben
das Brot.
Ben Streubel zu sprechen. Ben Streubel, sollte man vielleicht noch kurz sagen. Also wir hatten, nee, ich glaube, ich habe alles schon im Interview gesagt. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in das Interview rein. Und das geht ein paar Minütchen. Und danach melden wir uns mit der Jessica zusammen wieder zurück. So, ich habe ja letztes Mal in der ersten Folge erzählt, Gerhard, dass wir zwei uns kennengelernt haben, weil wir einen gemeinsamen Freund haben, der auch, so wie wir, damals beim Hörfunk gearbeitet hat, war mein Arbeitskollege und weiß gar nicht, wo du ihn herkanntest. Sag bitte noch nicht den Namen, wir sagen es gleich. Wo hast du ihn kennengelernt?
Moment, ich muss mich erst mal erinnern, 100 Jahre Radio ist ja schon länger her, war ja dabei bei der Gründung. woher kenne ich ihn? Ja, aus verschiedenen Sendungen, die wir dann auch gemeinsam teilweise gehört haben zunächst. Und dann habe ich ihn auch live kennengelernt, den guten Kollegen.
Okay, wir reden von Ben Streubel, auch Benny Bär genannt.
Ja, richtig, genau.
Genau.
Du hast ja gesagt, dass er mal beim Hörfunk war, das stimmt. Jetzt bin ich ja beim Rundfunk.
Ja, jetzt bist du beim richtig. Rundfunk. Hallo Ben.
Hallo, schön, dass ich euch mal wieder höre.
Das ja, ne? Lange her. Also, dass wir zwei zusammen Sendungen hatten, Ben, das ist schon sehr lange her. Wobei wir hatten nie zusammen offiziell gemeinsam Sendung, aber wir haben trotzdem zusammen gesendet. Du hattest nämlich damals Morning Show und ich war dann ab 9 Uhr dran und ich war dann erst so 5 Minuten vorher bei dir in der Sendung, dann 10 Minuten vorher, dann haben wir irgendwann immer die letzte halbe Stunde, glaube ich, gemeinsam gemacht. War doch so,
ne? Eine legendäre Sendung gemeinsam gemacht, das, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das war, da moderierte ich die Morning Show aus einer Färberei 4 Diskothek, hieß das damals noch, vor 30 Jahren in Reutlingen. Und du durftest die Verkehrsmeldungen lesen. Und ich habe also, echt? Weil das war natürlich ein bisschen Low-Budget-Production, ich habe also ein Mikrofon gehabt. In dieser Diskothek wurde getanzt um einen Urlaub auf Mallorca. Wer am längsten durchhält, bekommt diesen Urlaub. Mhm. Den Scheiß habe ich ausgedacht. Na gut, und dann sollte das enden in der Morning Show. Und ich war dann der Moderator und habe dann da gestanden mit dem Mikrofon. Natürlich war nichts geplant. Das Mikrofon war zwar ein Funkmikrofon, aber der Kopfhörer, den man ja braucht in einem Studio, der hatte genau die Länge eines Kopfhörerkabels. Und so habe ich also mit dem Mikrofon in der Spüle der Diskothek, im Kopf in der Spüle, weil genau da endete eben das Kabel des Kopfhörers, habe ich dann die Verkehrsmeldung gelesen.
Ach hey. Ja, Moment, du hast die Verkehrsmeldung gelesen und ich habe moderiert, oder wie war das?
Nee, es war tatsächlich umgekehrt, ich habe mich vertan, da kannst du mich drauf.
Ich durfte dann,
ne? Ist ja 100 Jahre her, ne?
Ja. Jedenfalls, dann bist du ja gegangen. Du hattest deine letzte Sendung bei Antenne 1 aus dem Flughafen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe damals die Technik im Studio gefahren, was sehr anspruchsvoll war. Das war deine letzte Sendung. Du wusstest es vorher nicht, ich schon. Warst ein bisschen sauer mit mir, aber ich durfte es dir leider nicht verraten.
Vergessen, dass ich eigentlich sauer mit dir bin.
Ja, doch. Nein, weil Valerie Weber, die Chefin, die wir damals hatten, kam vorher zu mir und sagte, also ich sag's Ihnen jetzt mal, also es ist die letzte Sendung, aber Sie sagen es ihm auf gar keinen Fall. Und da ich ja weiterhin mit, ich weiß es nicht, sie hatte, glaube ich, Angst, dass du dann über den Sender sagst, dass du jetzt gehst. Ich glaube, das war ihre große Angst.
Oh, das wäre ja schlimmer gewesen. Ja, das damals war die Angst, glaube ich, noch größer, als sie heute ist vor irgendwie Mitbewerbern oder sowas, ne? Oder vor dem geistigen Eigentum. Also ich weiß, keine Ahnung, ich finde es natürlich, warum kann man sich nicht verabschieden? Eigentlich Crossing, oder?
Ja, also ich überlege gerade bei Antenne 1, habe ich mich verabschiedet. Doch, ich habe mich damals tatsächlich, ich wusste das vorher, dass es meine letzte Sendung ist, da habe ich mich tatsächlich in einem Satz verabschiedet. Irgendwie, es war meine letzte Sendung, alles Gute, tschüss. Mehr habe ich da auch nicht gesagt. So, und du bist dann nämlich gewechselt zu SWR 3. Das war die Zeit, als SDR und SWF fusioniert haben. Da habe ich mich tatsächlich nicht da beworben, weil ich dachte, naja, SDR, SWF, zwei Sender, da gehen eher Leute, als da welche hinkommen. Du hast dich damals da beworben und bist genommen worden und seither, seit über 20 Jahren bis jetzt bei SWR 3, ne?
Wir haben immer gefragt, warum hat sich der Jérôme Brunel eigentlich nicht beworben?
Genau, klar.
Und dann sagt er, okay, vielleicht wird der Lehrer oder wird, keine Ahnung, oder ist auch, der hat auch schon ausgesorgt, ne? Deswegen, also nehmt mich doch. Ne?
Genau. Und da machst du die Nacht, ne? Von 0 Uhr bis 5 Uhr morgens.
Ja, Genau, es ist aber auch jetzt manchmal also auch bis 6 Uhr, wenn Feiertage sind, aber so, aber es bis 5 Uhr ist auf jeden Fall. Und das mache ich jetzt mit dem Rhythmus, der mir sehr gut gefällt, 3 Wochen im Monat, montags bis freitags und eine Woche frei.
Ah, okay. So, und jetzt wird sich der andere und andere Hörer fragen, wieso laden die den jetzt hier in eine Sendung ein, wo es um Elektromobilität geht? Aber eben im Zuge dessen, dass wir ja hier in der Sendung über dich gesprochen haben, haben wir auch nochmal Kontakt zu dir aufgenommen. Und dann stellte sich raus, du hast schon durchaus was mit Elektromobilität zu tun. Nicht so, wie sich das die meisten vorstellen, aber du hast was mit Elektromobilität zu tun. Und das fanden wir so interessant, dass wir gesagt haben, den laden wir mal in die Sendung ein. Also Dankeschön nochmal, dass du da die Zeit gefunden hast. Du musst nachher auch gleich weg. Du hast heute noch Sendung.
Nachtflugverbot in Stuttgart.
Ja. Und zwei Aspekte wollen wir mit dir besprechen. Der eine Aspekt, den werden wir relativ schnell abhandeln. Du bist ein begeisterter E-Rollerfahrer, weil du wohnst ja mitten in der Stadt von Stuttgart. Ich sage jetzt nicht genau wo, das kannst du selber sagen, wenn du das sagen möchtest, aber du wohnst mitten in der Stadt in Stuttgart und hast nicht einen E-Roller, nicht zwei, auch nicht drei, auch nicht vier, sondern 5 E-Roller. Das heißt für jeden Fuß, für jeden Arm einen Roller. Oder wie machst du das? Oder warum hast du 5 Roller?
Ja, das ist eigentlich völlig logisch. Also ich sag mal, klar, wer weniger als 4 hat, der macht ja sowieso was falsch im Leben. Das ist, glaube ich, wie Lagerfeld mal gesagt hat, wer die Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über das Leben verloren. Aber so ist es ungefähr auch bei weniger als 4 E-Rollern. Wenn man einsteigt, ich bin gerne mobil, sagen wir es mal so, wie auch immer, und Pragmat und Realist. So, und arrogant. Und nein, aber ich liebe es natürlich, mit Menschen irgendwie zusammenzusitzen und irgendwas zu machen. Wenn man mit einem E-Roller alleine unterwegs ist, kann man ja logischerweise, wenn man Gäste hat, nie in ein Restaurant kommen, das ein bisschen weiter weg ist. Oder wenn man sagt, okay, ich möchte in Westen oder nach Gablenberg, was kann ja irgendwo hin, wo man keinen Parkplatz bekommt. Das ist ja sowieso auch so. Ich fahre ansonsten so ein Wohnmobil, so ein Kastenwagen, und damit kommt man sowieso nirgendwo mehr auf einen Parkplatz. Tiefgaragen ähnlich. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann habe ich Gäste, und auch wenn man eine Partnerin hat, und dann fährt man zu zweit oder zu viert, wenn eben noch ein zweites Pärchen dazukommt, und dann kann man ganz gemütlich sagen, hier sind die Dinger und wir fahren jetzt los. Und das hat sich auch sehr bewährt, weil viele Strecken, die ich ansonsten mit dem Auto gefahren wäre, fahre ich jetzt, auch wenn ich Besuch habe, eben mit dem E-Scooter.
Okay, hast du da ein bestimmtes Modell oder hast du da verschiedene?
Es gibt eigentlich nur ein Modell, das ich habe alle getestet, die so in Frage gekommen wären. Ich habe dann den Ninebot G30D Max, wie heißt der jetzt, 2 oder so irgendwie aktuell. Der hat den Vorteil, dass er auch 22 km/h fährt, das neueste Modell. Die davor, die durfte man ja, tunen darf man ja sowieso nicht, aber die fuhren 20. Klar, man konnte sie tunen. Ich glaube, das neueste gibt es wahrscheinlich gar keinen Hack dafür, sollte man ja auch nicht machen, rate ich auch tunlichst ab. Aber der fährt 22, das ist eine tatsächlich so schon einkalkulierte Toleranz, sodass man da eigentlich auch zufrieden sein kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man das schneller macht, natürlich habe ich das mal probiert, bin 30 gefahren, ne? Und also nicht in der Stadt natürlich, da wo man es durfte, im Westerwald auf dem Dorf, hätte ich auch 50 tun können, aber 30, und das ist doch tatsächlich viel zu gefährlich, also man ist da wirklich nicht sicher drauf. Man kommt ein Steinchen und dann, das ist nicht gut.
Ich hab auch einen neuen Ninebot.
Ja, welchen? Auch den G30D
Max? Ja, ich glaube nicht Max, aber eins der früheren Modelle. Also ich habe den schon seit 2-3 Jahren und bin auch sehr, sehr zufrieden
eingestiegen
damit.
Als damals der Verkehrsminister Wissmann, Wissmann, als der gesagt hat, gute Sache wird genehmigt, dann habe ich auch sofort bestellt und habe also getestet und so. Und das war eine gute Sache. Also ich fahre da schon ziemlich lange. Lange gibt es ja noch nicht, aber ich glaube seit 2019, ne? Ungefähr.
So, 2019. Ja, genau. Ja. Aber wie sind denn deine Erfahrungen? Gäste alle zufrieden mit diesem Service des Ausleihens von E-Scootern bei dir? Gibt es da Probleme, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat? Gibst du denen eine kleine Einweisung? Welche Tipps gibst du denen?
Ja,
damit sie nicht gleich runterfallen.
Genau. Das ist richtig. Einweisung muss man schon geben. Es gibt auch Menschen, die sagen, nein, das will ich nicht, traue ich nicht und so. Gut, wenn man zu viert ist, dann gibt es immer zwei, die das total toll finden und dann kann man die anderen mitziehen und dann habe ich einen Hof, einen Innenhof, und da gibt es dann erstmal so ein paar Fahrstunden.
Ah, okay, gut.
Das geht ja schnell, wenn man das Gleichgewicht halten kann, dann so. Und ich habe auch mit Menschen, die das Gleichgewicht nicht halten können, habe ich jetzt im Moment noch nicht so viel zu tun, kann aber auch noch passieren.
Man kann echt böse auf die Fresse fallen mit so einem Teil. Also ich bin schon mal einmal mit dem Ding auf dem Campingplatz unterwegs gewesen, mich hat es dann voll auf die Fresse gehauen. zu gut Deutsch, und das ist nicht wirklich schön. Selbst mit 20 km/h macht das keinen Spaß. Also das ist nicht lustig. Die Flugphase ist noch okay. Die Flugphase ist noch okay. Der Aufprall eher nicht so sehr. So.
Ja, Fahrrad auch so. Es ist natürlich, bin ich auch, wenn man sich da überschätzt, also bei Bordsteinen muss man sehr aufpassen natürlich, weil die von der Höhe dann nicht funktionieren, dann bleibt man hängen mit der Unterplatte. Ich bin aber auch schon mal am Hauptbahnhof in Stuttgart gegen den Bauzaun morgens, als ich so aus dem Bütet raus bin. Und da ist ja jeden Tag ist die Baustelle anders. Wer dann denkt, wer fährt mal düdel, 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 dann haben die da, wo vorher eine Straße war oder ein Radweg, ist dann plötzlich ein Bauzaun gewesen. Ne? Und da bin ich dann also voll mit 20 Buff gegen den Bauzaun. Lag dann da, ist interessant, also die Leute gehen auch einfach so vorbei, weil die denken, da hat sie nicht alle. Ne? Einer weniger. Man wird sowieso als E-Scooter-Fahrer, nicht von jedem ist man mit einem Welcome-Gefühl begrüßt worden in der Vergangenheit, und jetzt, das ist sehr schon schwierig, weil die es gibt Menschen, die da was dagegen haben aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht so genau warum, könnt ihr mir vielleicht sagen, weil manche sagen, die liegen überall rum oder stehen überall rum, Autos stehen auch überall rum, Fahrräder liegen auch und stehen überall rum. Ich habe keine Ahnung, was Leute da dagegen haben. Aber es gibt
es gibt zum Beispiel Situationen, wenn mir in der Fußgängerzone beispielsweise so ein wild gewordener E-Scooter-Fahrer entgegenkommt, der ohne Rücksicht auf Verluste da durchbrettert durch die Fußgängerzone, dann bin ich da auch nicht so amüsiert drüber, weißt du, wenn ich da zur Seite springen muss.
Das ist ja auch eine Ordnungswidrigkeit, wie wir
richtig.
Aber natürlich sind es nicht weniger Fahrradfahrer, die das machen. Ne? Also das
ja, absolut. In Stuttgart Kampfradler am besten noch mit einem schönen großen Lastenfahrrad. Da hast du gar keine Chance, da wirst du totgefahren von denen.
Das ist ein Fahrradfahrer gewesen auch. Fällt mir gerade ein. Ne? Ja. Weil ich einen Hund habe. Ne? Dann ist der Hund, der sitzt dann vorne drin, das ist ein Old English Bulldog. Schon 13 Jahre alt, läuft nicht mehr gut und Arthritis, und die wird von mir schön gemütlich gefahren.
Minze heißt
Minze, der Hund, genau. Glaube ich. Gefahren, lastenbar. Sieht aber nicht so sexy aus, wenn man, also ich auf dem Lastenfahrrad, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht darüber reden.
Du hast ja schon angesprochen, dass da manche dagegen sind. Hast du das am eigenen Leib schon erfahren, dass sich Leute beschimpft haben oder dir das Ding geklaut haben oder in den Neckar geschmissen hätten?
Also ich gebe denen dann immer Platzverweis oder Hausverbot oder wie auch immer. Also ich kann mich mit jedem unfreundlichen Menschen auf dem Planeten beschäftigen. Also ich nehm das auch nicht ernst. Ich bin auch schwer zu provozieren, weil ich kenne auch Anwälte und würde und sag, das ist auch Quatsch. Ja. Also aber natürlich habe ich diese Konflikte gehabt, ja, dass man irgendwo fährt und dann kommt jemand und schreit rum oder läuft einem extra in den Weg. Ja, gibt's auch. Man fährt zum Bahnhof und dann ist dann irgendwann, es ist ja auch sehr schlecht alles in Stuttgart ausgeschildert beziehungsweise markiert. Da endet dann plötzlich eben ein Fahrradweg irgendwie in irgendwas, keine Ahnung. Ja, was das dann ist danach. Das weiß der Fußgänger auch nicht. Also dann beanspruchen plötzlich eben vier verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Absichten, beanspruchen dann dieses Stück Land. Und dann kommt es zu Konflikten. Also man muss in Deutschland, das habe ich gelernt, muss man doch ordentlich das markieren und ausweisen, was ist. Also da würde ich mal sagen, du als Politiker, Jerome, kannst dich dafür mal einsetzen.
Okay, ich schreibe es mir auf.
Ja, markiert.
Gut. Als ich dich das letzte Mal getroffen habe, das war eine Autofahrt, die wir gemeinsam hatten. Das war eine Autofahrt von Stuttgart nach Baden-Baden. Du hattest nämlich in der Nacht Sendung, konntest aber nicht selbst fahren, also habe ich dich damals gefahren.
Besoffen, oder?
Nee, du hattest Augenprobleme.
Ah, ja, genau. Na? Das war 2007
oder 2006, ja, sowas. Genau. Das stimmt. Und hab dich erstmal beneidet. Ich hab dich damals beneidet um das Studio. Also das SWR3-Studio ist wirklich wunderschön. Toll, darin zu arbeiten. Und andererseits habe ich mir gedacht, wieso fährt denn der immer von Stuttgart nach Baden-Baden jede Nacht mit dem Auto?
Ja, und mit dem E-Scooter.
Ja, genau, dann ist auch mit dem E-Scooter fahren können. Dann
wir jetzt mal los.
Ja. Ne? Und inzwischen hast du das aber geändert? Also im Vorgespräch habe ich dich gefragt, ob du jetzt elektrisch fährst mit dem Auto, und dann hast du mir gesagt, nein, aber zur Arbeit fahre ich trotzdem elektrisch, nämlich ganz anders.
Ja, ich fahre mit dem unvernünftigsten Elektrofahrzeug, das es gibt in Deutschland, das ist die Bahn. Also da so viel Strom verbraucht, das könnte mal behandelt werden, also wie viel Strom so ein ICE überhaupt zieht. Ja, weißt du das?
Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, der Stromverbrauch pro Passagier ist relativ gering.
Nein, pro Passagier. Ja. Ja, alles aufteilen. Ja. Du kannst auch mein Körpergewicht in den Fingernagel teilen. Naja, also es ist, also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Es ist von mir aufgeteilt in E-Scooter und Bahn, aber auch in Auto. Also in Baden-Baden steht dann ein kleines Fahrzeug am Bahnhof, weil der Bahnhof ja nicht in Baden-Baden ist, in Baden-Baden, sondern außerhalb. Und da fährt man dann nachts zum Sender, weil öffentlichen Nahverkehr gibt es also dann ab einem gewissen Punkt ja nicht in Deutschland. Ja. Und insofern, aber das ist ganz cool, ich kann vom Schlafzimmer aus, wo der E-Scooter geladen wird, bis zum Bahnhof, bis zum Gleis, fahre ich ungefähr 5,5 Minuten oder so. Und dann kann ich direkt in den ICE, der dann aber eben über Umwege in Baden-Baden irgendwann mal ankommt, weil er immer zu spät kommt, kaputt ist oder man muss Ersatzzüge nehmen oder wie auch immer. Also irgendwann kommt man auf jeden Fall an. Das mache ich jetzt schon seit 3 Jahren so. Und eine Alternative habe ich noch keine gefunden. Also Alternative dazu wäre dann tatsächlich Umzug. Mit dem Auto fahren macht keinen Sinn. Das sind auch jede Menge Staus, ist jede Menge Baustellen. Und auch ist zu anstrengend für mich, auch immer gewesen, ehrlich gesagt, nach einer 5-Stunden-Sendung dann übermüdet ins Auto und dann nochmal 1,5 Stunden fahren, ist also zu nichts gut. Und man hat natürlich auch schon einige Autos verloren durch die Aktion.
Wobei, ich muss einhaken, du hast gesagt, naja, ab einer bestimmten Uhrzeit gibt es eben keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Ich war ja in Peking und war da auch in der Stadt unterwegs. Um 0 Uhr fährt da keine U-Bahn mehr. Und dann geh mal zu einem chinesischen Taxi und versuch dem zu erklären, wo du hin musst. Auf Chinesisch, ja. Ich bin dann, glaube ich, gelaufen.
Und sagen damit jetzt, dass wir also uns nicht aufregen sollen, weil in Peking um 0 Uhr auch keine U-Bahn
ja. Ja. Hallo, das sind 24 Millionen, glaube ich, Einwohner nur in Peking. Da gibt es ab 24 Uhr keine U-Bahn mehr, zumindest damals, als ich dort war. Und erklär mal einem Taxifahrer auf Chinesisch, wo du hin willst. Also es ist eine Herausforderung.
Nicht so, wenn der Zug vor 0 Uhr nicht gekommen wäre, hätte man den Lokführer erschossen. Ist das nicht so, in eine Minute zu spät kommt oder so?
Ich weiß es nicht, aber du fährst mit der Bahn, das heißt, du hast wahrscheinlich dieses 100-Dingens-Ticket, oder?
Eine Bahncard 100 First, genau. Und die kostet ja auch eine Stange Geld, muss man klar sagen. Das weiß man ja. Und das ist dann doch größtenteils auch ärgerlich. Man kann nur damit eigentlich fahren, mit einer Bahncard 100, wenn man eben auf die Bahn angewiesen ist, entspannt. Sonst würde man das nicht machen. Also, weil ja die Züge, die man sich vornimmt, ja nie fahren. Also nie so fahren. Ich sag mal, wenn man jetzt von mir eine Woche nimmt, die ich geplant habe, 21.11 Uhr ICE, der fährt ja momentan ab Esslingen ab, hat sich jemand ausgedacht, dass er gar nicht erst ab Stuttgart Hauptbahnhof fährt, sondern müsste ich dann mit der S- oder U-Bahn nach Esslingen. Warum, wieso auch immer, weil irgendein Gleis weggefallen ist und da gebaut wird. Das spielt doch keine Rolle, es funktioniert nicht. Tatsache ist, Bahnfahren funktioniert nur mit einer, wenn man das oft machen muss, mit einer Bahncard 100 und einer psychologischen Beratung, die ich aber gerne anbiete. Als jemand, ich sag mal, als kritischer Aktionär der Bahn, weil bei dem Ticket ist man schon Aktionär. Und das ist dann möglich, wenn man eben entspannt daran geht, wenn man sagt, okay, ich fahre da mal hin und dann fahre ich nach Richtung. Und kann auch sehr grob sein, das kann auch ein Zickzackkurs sein. Ich fahre zum Beispiel sehr oft, sogar am häufigsten, nach Baden-Baden oder Karlsruhe über Mannheim. Ja, das macht jetzt nicht wirklich Sinn, aber es gibt keine Direktverbindung nach Baden-Baden mit dem Zug, was auch schon schräg ist. Ne? 2 bekannte Städte, Stuttgart, Baden-Baden, gibt es aber keine Verbindung. Vielleicht eine um 6 Uhr, keine Ahnung. Das ist eher Zufall, wenn da ein Zug durchgängig fährt. Ansonsten muss man in Karlsruhe umsteigen. Und mit welchem Zug man da ankommt, weiß man auch nicht. Also ich nehme dann deswegen immer den Zug, der da ist. Und das ist dann oft ein Zug, wo ich sage, oh, das ist der ICE nach Frankfurt. Und das ist die grobe Richtung. Also ich fahre nach Richtung und gucke die Gleise auch selbst an. Ich vertraue auch nicht der Anzeigetafel, weil die ist auch oft falsch, sondern zum Gleis gehen, gucken, was steht da wirklich. Ja, das andere ist ja Fiktion, was irgendwo geschrieben steht, die Navigatoren oder sowas. Die haben, wie hat Udo gesungen, die Navigatoren haben jede Richtung verloren oder so. Ne? Und dann stehe ich am Gleis und sehe, okay, das ist der Zug und die Türen sind offen, da gehe ich rein.
Okay.
Und dann gucke ich im Zug erst weiter, wie ich dann umsteige. So, das ist mein Alltag.
Okay, du hast aber erste Klasse, richtig? Also First.
Zweite Klasse kann man nicht mehr fahren, wenn man irgendwo beruflich unterwegs sein muss. Nein, das geht nicht.
Kann man aber kaufen.
Soll ich das erklären, warum man keine zweite Klasse ist? Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Wird oft so gesagt, wenn man jemand, der nicht Bahn fährt, der sagt, kann man auch zweite Klasse fahren. Das halte ich für nicht möglich, weil es ein 49-Euro-Ticket gibt und du landest eben, wenn dein ICE nicht fährt, und momentan fahren sie weniger ab Stuttgart zum Beispiel, dann landest du im Regionalzug. Im Regionalzug zweiter Klasse kommst du gar nicht rein. Also ich würde noch nicht mal nach Karlsruhe kommen. Wenn du den Abendzug nimmst, 20.32 Uhr, wenn die Leute vom Einkaufen oder vom Job kommen, wenn du den IAE1 nimmst in Richtung Karlsruhe, dann stehst du da, das ist wie Rock'n'Roll, wie als würde Freddie Mercury auferstehen und der würde da singen im Zug. Da musst du also musst du schon gucken, wer schafft es, ja, da rein. Und dann habe ich keine Lust mehr zu arbeiten, wenn ich das mitmachen müsste. Also gehe ich dann wenigstens in diesem Zug in das kleine Räumchen, wo dann noch so 6-7 Plätze drin sind. Die sind aber auch alle belegt, aber man kriegt meistens dann da noch einen Platz und dann kommt man zumindest im Sitzen da an.
Was mich aber schon gewundert hat, du weißt es ja selber, beim Hörfunk ist Pünktlichkeit oberste Direktive. Du kannst ja nicht zu spät zu deiner Sendung kommen. Jetzt hört man ja immer von der Bahn, es gibt Verspätungen. Gab es denn auch schon Situationen, wo du um 0 Uhr Sendung hattest, aber noch nicht da warst?
Ja, das gab es auch schon. Nicht viel, aber nicht oft, aber das hat es auch schon gegeben. Und dann habe ich auch schon mal aus dem Auto was moderiert, eine Anmoderation gemacht. Kommt selten vor, sowas. Ich habe ja auch eine gewisse Zeit davor, also so anderthalb Stunden plane ich ja auch ein, vorher da zu sein. Oder dann steige ich auch schon mal aus in Karlsruhe-Durlach und fahre mit dem Taxi. Ich bin auch schon mit dem Taxi dann irgendwo dann angekommen. Noch gerade so kurz vor Mitternacht. Also es hat auch schon mal ein Kollege netterweise, das war sehr lustig, sage ich mal nicht wer, der hat dann eine halbe Stunde lang alte Moderationen von mir gesendet und hat auch keiner gemerkt. Ja, das netterweise gesagt, ist jetzt gerade schlechte Stimmung, gucken wir, dass man da, ne, also vor einer Seite der Sträubel. Und dann hat der Trainer gesagt, oh, kein Problem, man hat dann das aus irgendwelchen Sendungen, die weit zurücklagen, eine Anmoderation. Und da rief bei mir dann tatsächlich auch ein Hörer an, der hat wohl diese Sendung gehört gehabt, also zufälligerweise, und sagte, dann war auch ein Gespräch mit einem Mädel dabei, die nach Trier zum Frühstücken fuhr oder nach Luxemburg irgendwie, und dann sagt er, ja, ich habe mich gewundert, dass das Mädel immer noch nicht angekommen ist. Also sie nochmal dahin gefahren. Ne? Ja.
Nutzt du diese Bahncard nur, um zur Arbeit zu kommen, oder nutzt du die auch sonst wie? Also wenn ich so eine Bahncard hätte, ich wäre immer versucht, ach komm, lass uns mal nach Hamburg oder nach Berlin oder sonst wohin.
Also ja, auf jeden Fall. Das ist, man macht schon, es macht ja auch was mit einem. Also es ist eine sehr gute Sache. Also eine Bahncard 100 ist grundsätzlich mal auch psychologisch eine gute Sache, weil du viel freier denkst. Also du sagst halt, okay, ich bin in die Fußgängerzone mal lang gegangen, der Radiokollege aus Frankfurt, mit dem habe ich telefoniert, der rief an und sagt, was machst denn du heute? Sagt, ja, ich laufe gerade jetzt hier nach Hause. Und dann sagt er, sonst wären wir was essen gegangen, wenn du in der Nähe gewesen wärst. Dann ist doch kein Problem, ich bin ja in der Nähe. Und dann bin ich einfach runter mit dem Telefon und mit Plastiktüte, was ich gerade gekauft hatte, in ICE, bin nach Frankfurt gefahren und dann sind wir da essen gegangen. Das ist ja nur eine Stunde, 12 oder so, fährt der ICE dann nach Frankfurt Flughafen. Und dann da essen wir, bin ich mit dem letzten Zug wieder zurück. Und das, also man hat ein befreiteres Umgehen damit, mit Entfernungen. Und das finde ich sehr schön. Also, oder auch, dass man mal für einen Abend nach Berlin fährt. Ja, habe ich auch schon gemacht, logischerweise. Dann schon mit einer Übernachtung, aber wieder zurück. Würde man aber nicht machen, weil ja die Bahnkarten ansonsten, wenn man eine kauft, eine Zugfahrkarte, ja teurer sind als jeder Flug. Ja, also man würde jetzt nach Berlin hin und zurück, wenn man das noch erster Klasse machen würde, hätte man ja 800 Euro oder mehr. Oder würde man ja nicht machen für einen Abend. Also bei diesen Flexpreisen, die sind ja lustig teilweise, weil die sind ja auch immer angezeigt. Dann sage ich mal, würde ich das jetzt bezahlen, würde es ja, das ist ja ein Spaßpreis. Wer kann denn sich das leisten, ein ganzes Monatsgehalt für eine Fahrt nach Kiel oder so, wenn du da mit Begleitung fahren würdest. Ne?
Wir haben also ja jetzt Vorgespräch gesprochen, du bist auch mal zu deinen Eltern gefahren, die wiederum aber auf dem Land leben, und Bahn und auf dem Land ist auch irgendwie ziemlich schwierig, oder?
Ja gut, also ich habe ja nicht den Anspruch, dass es überall, dass über Schienen gelegt werden müssen, ja, das ist ja nicht möglich. Aber ich sag mal so, das, was erzählt wird vom Nahverkehr und von der Erreichbarkeit und vergessen Sie mal Ihr eigenes Auto, das ist ja völliger Quatsch. ist einfach gelogen, ne? Quatsch. In den Westerwald zum Beispiel, ist ein Ort bei Limburg an der Lahn. Wer das kennt, zwischen Limburg und Gießen irgendwo da, ne, so wo Knusperhäuschen stehen und Gnome leben. Das ist das Familienhaus, aber da leben ja auch einige Leute. Und dort habe ich mal geguckt, ich wollte von Baden-Baden um 18 Uhr, eigentlich eine normale Zeit, sagt man, ich habe fertig mit Arbeit, ne? 18 Uhr fahre ich mal in den Westerwald. Das wäre eine Fahrt gewesen von 18 Stunden. 12 bis 18 Stunden, je nachdem, wie lange man hat. Natürlich, also das bis zu der Bushaltestelle in meinem Dorf. Ne? Man kann natürlich sagen, man lässt sich irgendwo abholen, aber nee, man muss es realistisch sehen, wenn man kein Auto hat und niemanden kennt, benötigt man für diese kleine Strecke, die man in 2:50 mit dem Auto fahren würde im Verhältnis, also dann doch 18 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil man 5 Stunden Aufenthalt hat in Mengerskirchen Süd.
Was spricht da dagegen? Also ich meine, Mengerskirchen Süd, ja, wer dagegen? Kennt es nicht? Ja, wer kennt es nicht?
Ja. Ich nehme dich gerne mal mit dahin.
Ja.
Mal schauen, wie lange du es aushältst. Ja. Also so, und dann muss man nach Mengerskirchen Nord laufen. Das ist also 2 Straßen weiter. Und dann kommt dann eben 5 Stunden später der Bus, der in die Fahrtrichtung Weilburg fährt, der dich dann also nach Proppach in den Westerwald dann in das Dorf bringt. Man, es ist unrealistisch. Ja, deswegen, das ist ja nicht nur ein Extremfall, sondern das ist die Regel. Und dann kommen Busse natürlich auch in diesem Ort, deswegen meine Eltern sind da völlig abgeschnitten von allem, kommen ja auch nur 3-mal am Tag. Das ist so wie Greyhound irgendwo in Kentucky oder so. Ja, keine Ahnung. Also das kommt ja noch dazu. Und das heißt also, ältere Leute haben keine Möglichkeit, irgendwo in ein Geschäft zu fahren mit einem Bus oder was zu transportieren. Da gibt es ja auch keine Geschäfte. Alles das geht ja ohne Autos, geht es ja nicht.
Du fährst ja fast, also 5-mal die Woche mit dem Zug, längere Strecken hin und zurück. Du fährst ja als Passagier. Da gibt's aber auch andere Leute, die müssen da mitfahren, weil sie darin arbeiten. Also sprich Schaffnerinnen und Schaffner. Wie gehen die eigentlich mit der aktuellen Situation der Bahn um? Sind die genervt oder sind die freundlich oder wie ist das gerade?
Ja gut, ich meine, müsstest du die natürlich fragen, kann ich dir doch einige vermitteln, die dir da gerne Geschichten erzählen, weil ich ja da jeden zweiten gerne über diese vielen Jahre Bahn gerade 100. Also ne, die sind, muss ich sagen, grundsätzlich sehr freundlich. Das ist das Bahnpersonal, also Hut ab, dass man mit dieser Stresssituation so gut umgeht. Das ist für mich immer nette Leute. Ich kenne eigentlich nur nette, charmante Menschen da. Kommt ganz selten vor, dass irgendjemand da vielleicht aus der Reihe fällt. Aber die sind natürlich alle überfordert mit der Situation. Immer, wie lang ist so ein ICE? Ne? Der ist 2,5 Kilometer lang oder keine Ahnung. Also man läuft da ja auch 10 Minuten, wenn man da am falschen Ende einsteigt. Deswegen achte ich auch bei dieser Fahrtrichtungswahl, wo ich hinfahre, auch auf die Wagenreihung.
Ja.
Auch gucken, wo ist denn jetzt mein Wagen. Aber die sind wirklich, das ist toll. Grundsätzlich, es ist halt unmöglich natürlich für wenige Zugbegleiter, einen total überfüllten Zug, wo du dann dich, wo sehr viele gar keine Fahrkarte haben oder sich da reinmogeln, das ist nun mal der Alltag. Wenn da steht Polizeieinsatz, Zug wieder verspätet, dann hat halt wieder jemand keine Fahrkarte. Ich erlebe das ja selbst auch ständig. Ja. Man sitzt da und dann wieder keine Fahrkarte und dann wollen sie nicht aufstehen, wollen den Zug nicht verlassen und dann Diskussion und kein Ausweis. Und das ist der Alltag, ja, für einen Zugbegleiter. Und das ist kein Spaß, das ist für mich als Fahrgast stressig, weil ich weiß, wenn der jetzt nicht da rausgeht, dann hat der Zug wieder Verspätung, dann bekomme ich wieder den Anschlusszug nicht und dann muss die Bundespolizei kommen und das dauert wieder, weil bis der in Wilferdingen, Hüfingen, keine Ahnung, die nächste Polizei kommt. Also es ist für alle eine große Belastung, aber trotzdem Bahnpersonal, wenn du das fragtest, da bin ich mit fein. Ne?
Okay, also grundsätzlich kann man sagen, Bahnfahren ist wirklich ein wichtiger Teil natürlich der Mobilität und noch dazu dann elektrischen Mobilität. Aber es ist noch sehr viel zu tun. Gibt inzwischen die Bahn ja auch in ihren Werbespots tatsächlich zu.
Wie gehen die Werbespots hin? Wenn sie kommt, die Bahn, manchmal kommt sie oder wie geht denn die Werbung?
Nee, wir ärgern uns auch. Nicht nur die Kunden ärgern sich über die Baustellen und was die Züge verspätet sind oder ausfallen, sondern wir ärgern uns auch, sagen sie inzwischen in ihren Spots. Ja, wir ärgern uns auch.
Ja, genau. Es ist ja so, also der Grundgedanke, also sag mal, ich habe es ja so weit optimiert, mein System der Mobilität, weil da bin ich ja aufgeschlossen, was ist für mich als Mensch, der in der Stadt wohnt, es ist ja immer wieder anders. Ne? Ich habe gesagt, Mobilität auf dem Land, das habe ich eben kurz skizziert, von meinen Eltern ist vollkommen was anderes als Mobilität für jemanden, der in der Innenstadt wohnt, wie ich. Das heißt, für mich ist E-Scooter oder E-Bike wäre jetzt zum Beispiel nicht so komfortabel. Also für mich jetzt, ne? Das ist ja individuell.
E-Scooter. Ja, da müssen wir ja treten beim E-Bike.
Ja, nicht unbedingt. Also bei dem Lastenbike ist ja auch, man macht da so ein bisschen so und
okay.
Das ist ja dann auch. Ne? Das ist ja schon lustig. Manchmal ist man es ja auch zu langweilig, nur zu stehen. Ich habe übrigens auch einen Sitz für meinen E-Scooter. Da gibt es für den Ninebot, nur Jerome, wenn du auch einen hast, Ninebot okay. G30 D-Max, gibt es auch einen Sitz, den man offiziell von Ninebot, kannst du dran schrauben, dann kannst du drauf sitzen.
Okay.
Ein Stehsitz.
Nee, man kann richtig sitzen und hockt dann so. Dann habe ich auch schon mal jemand, der guckte, dann gucken die Leute natürlich, weil ich hatte mal so einen langen Mantel an im Winter.
Und dann sah das aus, ich stelle es mir gerade vor.
Also, ich fahre hier in der Fußgängerzone.
Und die Mütter sagen zu ihren Töchtern, guck mal, Derla, vor denen habe ich dich immer gewarnt, Vorsicht.
Genau, und dann habe ich so im Hocken, dann dachte ich, das ist ja Wahnsinn, wie der fährt. Und ganz souverän hat er in angewinkelten Beinen, also in der Hocke, schwebt er. Würde man dem Mann gar nicht zutrauen. Ne? Ja, aber das ist sehr lustig, aber sieht tatsächlich ein bisschen doof aus. Also ich habe dann auch mal Leute, die dann lachten, habe ich dann gesagt, das ist eine E-Harley, das ist die neue E-Harley. Aber letztendlich, was in der Stadt natürlich toll ist, für mich, ich sag mal, ich nehme den E-Scooter für alle Strecken in der Innenstadt, Restaurants, Einkaufen, diese Sachen zum Bahnhof fahren. Zum Beispiel, wenn ich einen Freund vom Radio, der wohnt in Kronberg im Taunus, überhaupt kein Problem mit dem E-Scooter zum Bahnhof, den kann man ja mitnehmen im ICE. Das ist ja das, da danke ich Herrn Wiesmann, dass er das möglich gemacht hat. Gibt es auch Leute, die sagen, warum habe ich sie da, ne? Warum haben sie einen Koffer, warum haben sie das, warum leben sie, ja, das ist ja alles Quatsch, also den kann man schön zusammenklappen und kann ihn dann und darf ihn auch offiziell zwischen zwei Sitze so, wo die Fahrtrichtungen wechseln bei den Sitzen, da darf man ihn so reinschieben, fällt auch nicht weiter auf und da ist er dann und dann kann man ihn rausnehmen und kann dann direkt in Frankfurt wieder mit der S-Bahn weiter bis nach Kronberg und dann nach Hause zu jemandem und das ist wunderbar, also schneller kommt man da mit Taxi und mit anderen oder mit dem Auto auch nicht hin und das funktioniert, dann mit dem Van, den ich habe noch, das Wohnmobil, den Kastenwagen, da habe ich hinten auch, wenn ich unterwegs bin, so zwei E-Scooter drin. Mhm. Das ist auch schön, man kann irgendwo hinfahren, wo es einem gefällt. Oder das muss ja nicht unbedingt ein Campingplatz, kann alles sein. Und die letzten Meter oder wenn man was einkaufen möchte oder sonst was oder was besichtigen oder irgendwo, hat man dann auch die E-Scooter. Da muss man auch nicht mit dem riesen Ding dann rumfahren und so. Also diese Ergänzung ist sehr schön. Also Bahn, Wohnmobil oder Auto oder was und E-Scooter. Wohnmobil bietet sich natürlich an, weil da Platz ist, um diese E-Scooter auch mitzunehmen. Das kann man ja nicht in jedem Kleinwagen machen.
Also ich sehe schon, da wird noch eine Erweiterung auch bei dem Jerome erfolgen, was da so in seinen Wohnwagen mit hinten reinkommt.
Ja, kannst du in deinem Tesla, kannst du denn da einen E-Scooter reinlegen?
Ja klar, da kann ich auch 5 E-Scooter reinlegen oder 10. Das ist überhaupt kein Problem. Höchstens vielleicht vom Gewicht, aber vom Platz ist es kein Problem. Habe ich auch schon gemacht. Also E-Scooter habe ich auch schon mit dem Tesla transportiert. Ja, weil du kommst ja oft an Super, also wenn du reist, kommst du an irgendwelche Supercharger und in der Nähe von den Superchargern ist manchmal gar nichts. Also meistens irgendwo was zu essen oder so, aber manchmal eben nicht. Und dann nimmst du halt den E-Scooter und fährst ein Stück weg und dann hast du was zu futtern, wenn du willst.
Ja, könnte ich an den E-Scooter an den Supercharger anschließen.
Dann macht's einmal Fump. Fump. Und dann war's das mit dem E-Scooter und er brennt.
Will ich auch wohl genau bleiben.
Ja, also 250 Kilowatt, das ist dann doch schwierig. Ja. Du hast auch gesagt, du campst auch gerne, du hast auch einen eigenen Campingwagen, so einen Kastenwagen. Da gibt's ja den VW ID. Buzz, die jetzt inzwischen zu kaufen, den kann man ja auch inzwischen, glaube ich, auch als Camper kaufen. Wäre das noch eine Alternative für dich oder bleibst du lieber beim Diesel?
Das ist ja alles Quatsch. Also das sind ja Fahrzeuge, die spielen ja für jemanden, der eine gewisse Mobilität möchte, Individualität leben möchte. Das ist ja mit dem Wohnmobilfahren ja gar nicht möglich. Das ist außerdem kann man im ID.Buzz ja gar nicht stehen.
Das stimmt.
Ja, das ist ja schon mal Quatsch. Ein Auto, in dem man nicht stehen kann. Und ein Auto, das keine Dusche hat und keine Toilette und keinen Kühlschrank, ist ja kein Auto.
Okay.
Das ist ja Quatsch. Nee, also ich würde in der heutigen Zeit ist das natürlich toll, in einem, also irgendwie, wenn Staus sind oder wenn es nicht weitergeht, zu sagen, also ich bleib hier mal stehen und leg mich hin oder bin müde oder so. Das ist ja schon toll. Also außerdem ist die Reichweite natürlich von diesen Fahrzeugen niemals so, momentan noch nicht. Also kann ja sein, dass es irgendwann mal anders sein wird. Ich hoffe das mal. Dass man mit Strom oder mit Batterien zum Beispiel nach Kroatien fahren könnte. So, das ist ja nicht möglich. Oder 8 Stunden durchfahren geht ja auch nicht, sondern da hast du, wie ist denn die Reichweite von diesem?
Naja, 400 Kilometer kannst du schon heute mit modernen Fahrzeugen fahren. 400 Kilometer heißt einmal anhalten.
Ich meine mit dem ID.Buzz.
Mit dem ID.Buzz, also mindestens 350 Kilometer kommst du damit, denke ich. Ja, also müsstest, wenn du nach Kroatien wärst, müsstest du da, denke ich mal, schätzungsweise zweimal nachladen und diese Pausen würdest du aber sowieso machen, weil du ja auch mal zwischendurch ausruhen und was essen möchtest, auf die Toilette möchtest und ja, einfach mal die Beine ausstrecken möchtest. Die Pausen machst du ja, also wenn du nach Kroatien fährst, sei ehrlich, da fährst du auch nicht durch.
Sag mal, Gerhard, wird der Jerome gesponsert von...
Also, ich habe mal mitgezählt, der hat jetzt ID.Buzz. Sechsmal erwähnt.
Was für ein doofer Name.
Da klingelt es in Kessle.
ID.Buzz ist ein doofer Name. Es ist natürlich ganz anders, als du es hier geschildert hast. Also ich bin jetzt in Kroatien gewesen und bin auf einmal gestoppt in der Nacht. Also 8 Stunden einmal, dann nochmal 8 Stunden am nächsten Tag. Ne? Ich habe nicht einmal einen Stopp gemacht zwischendrin. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also
müsstest du dann nur einen Stop mehr machen. Und das von einer, sagen wir mal, von einer Stunde, 40 Minuten, eine Stunde.
Ich lasse mich ja gerne von allem überzeugen. Ich bin aber auch kein Gegner von irgendwas. Aber du hast ja schon gesagt, man kann nicht drin stehen. Ich meine, wo man anfangen? Also, ja. Und dann ist das nächste Jahr, also dieser Kastenwagen ist quasi schon mit diesen 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht schon an der Grenze, immer an der Grenze. Mhm. Wenn du heute solche Wohnmobile kaufst, wegen dieser Führerscheinklasse, müssen die ja irgendwie alle irgendwie an die 3,5 und dann ist dann Ende. Und das ist sehr schnell, du kaufst den, dann hat er schon 3,2. Ja, so. Dann,
da ist noch nichts im Kühlschrank. Da ist noch nichts im Kühlschrank.
Da musst du, kannst keine Scooter rein und noch kein Solaranlage am Dach. Und deswegen, wenn du irgendwo gewogen wirst, dann muss ich immer die Partnerin rausschicken und sagen, du musst über die Grenze laufen. Das ist doch.
Na gut, wenn sie das mitmacht.
Nee, aber das ist eben so, das gehört ja viel dazu. Also 3,5 Tonnen musst du erstmal bewegen können mit einem Batteriesystem. Ja. Über eine Entfernung, die auch Sinn macht, und das wären schon bei mir 500 Kilometer, also würde ich sagen, wenn das da drunter ist, und das gibt es halt einfach nicht. Wohnmobile, die eben 500 Kilometer fahren und so schwer sind, das geht momentan nicht.
Also es gab oder gibt, ich weiß es nicht, einen Campingwagen, in dem man stehen kann, der auch elektrisch fährt, der auch eine Toilette und Dusche hat. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Reichweite hat. Ich meine so um die 300 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche. Egal. Hat aber den Nachteil, war viel zu teuer. Also weit über 100.000 Euro für ein Ding, was du sonst, sagen wir mal, für 40.000, 50.000 bekämst. Ja, also dann ist es halt auch wieder blöd.
Aber nicht nur so, irgendeinen Haken wird es schon gehabt haben. Also das, sonst hätte ich davon schon mal...
Ja, der Preis. Tatsächlich.
Ich glaube, das wird noch mehr Haken haben. Also ich denke mal, das wird auch so ein Aufstelldach sein.
Es war ein richtiger Campingwagen. Richtiger Campingwagen. Aber wie gesagt, zu teuer für das, was du da bekommen hast. Ja, also,
Gerne, wenn es das gibt, dann und man kann es sich leisten, das gehört natürlich auch mit dazu, dann bin ich sicherlich der Letzte, der sagt, man holt sich das. Ich bin ja kein Fan von fossilen Brennstoffen. Also wer ist denn da Fan? Ich bin Fan von Bewegung, von Mobilität, die ich halt haben möchte für mein Leben. Und wie das auch immer wie weit die Technik ist, ne? Zum Zeitpunkt der Kaufmöglichkeit.
Ist Solar für dich ein Thema?
Ja, habe ich doch alles, auch was ich habe jetzt kein Solarzellen auf dem Dach, weil hier, das ist ja eine Mietswohnung. Aber so ein Balkonkraftwerk habe ich natürlich, als es losging, habe ich auch mir besorgt. Und dann so eine Bluetti AC200P Max oder wie das heißt, dieses Teil, diesen Stromspeicher, habe ich auch im Wohnmobil, habe ich auch mit Solarzellen oben auf dem Dach alles, das habe ich gemacht. Aber auch das muss man realistisch beschreiben. Wetter wie jetzt, also heute ist ein bewölkter Tag, je nachdem, wann man das hier hört. Und da hat man dann 0 Strom, der reinkommt. Oder vielleicht steht da 7 Watt, dann kommt vielleicht mal ein kleiner Sonnenstrahl, dann steht dann 14 Watt. So, damit kann man also noch nicht mal einen Router betreiben. Macht also keinen Sinn bei Sonne. Okay, alles wunderbar. Aber eben das halbe Jahr ist es eben auch nicht so. Und insofern muss man auch da sagen, es ist ein Weg zu einem Ziel oder eine Unterstützung, aber es ist natürlich nicht die Lösung, die alleinige. Ne?
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Zugfahren. So noch eine Idee, die ich da habe. Du fährst ja jeden Tag mit dem Zug, du triffst ja da Menschen. Also anders als im Auto, wo du alleine sitzt, triffst du ja jeden Tag Menschen im Zug. Sind das auch für dich Quellen für später für deine Radiosendung? Also unterhältst du dich mit den Leuten und flechtest das dann in der Radiosendung ein oder guckst du, dass sich da bloß niemand anspricht und bist da versunken in deinem Laptop?
Also, sagen wir so, ich bin froh, wenn mich keiner anspricht. Ich bin immer davon ab, wer so alles da so fährt. Aber manchmal kommt das schon vor, dass man ins Gespräch kommt, aber auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit weg, muss man es ganz ehrlich sagen. Das sind ja also morgens zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt um 5 Uhr Schluss mache und steige dann in den ersten Zug. Das sind Leute, die müssen jetzt dann schon so früh los. Die haben wirklich keinen Bock, sich noch zu unterhalten. Die finden es auf dem Weg zur Arbeit. Also wenn ich die so ein bisschen sage, hallo, darf ich ganz kurz eine Umfrage machen? Ja. Sie sehen so sympathisch aus. Was haben Sie denn heute zum Essen dabei? Vielleicht geben Sie mir ein Stück von Ihrer Stulle. Das findet nicht statt, nicht wirklich. Viele schlafen da auch noch und fallen mit dem Kopf weg. Ich habe bei mir auch schon mal angesprochen worden, tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit von einer sehr attraktiven Frau, die mich kannte, irgendwo gesehen hat auf einer Bühne und dann habe ich mit der mich so gut unterhalten. Wir haben noch ein paar Mal telefoniert und dann sind wir gemeinsam in Urlaub gleich gefahren. Ne?
Oh, okay. Und nach dem Urlaub ist sie wieder entschwunden.
Ich bin sogar wegen der angespannten Situation einen Tag früher aus dem Urlaub zurückgekommen.
Also, war der Zug dann abgefahren?
Ja, der Zug war sozusagen entgleist.
Entgleist.
Okay. War mehrfach, also der hätte schon noch sehr viel früher abfahren sollen aus dem Urlaubsgebiet. Also das war so, aber trotzdem, ich meine, ich bin ja in keiner Beziehung, insofern ist es alles lustig. Das Leben kann auch Spaß machen. Das hat ja auch Spaß gemacht. Also es ist nur, war es nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Denn man sieht ja alles erstmal so durch die rosa Brille. Hm. Dann stellt sich das dann doch anders dar.
Okay.
Dann wirst du also irgendwann deine Erinnerungen an das Bahnfahren mal veröffentlichen unter dem Titel Unter Zugzwang oder sowas.
Unter Zugzwang, ja. Und der kam doch an.
Ja. Ich bin überwältigt von der Fülle der Informationen, die Ben uns gegeben hat. Also völlig neue Einblicke ins Bahnleben und wie man zur Bahn kommt. Und es ist Abenteuer hoch 10. Also man sollte nicht glauben, dass es einfach heißt, man setzt sich in den Zug und fährt nach nirgendwo. Nein, es ist tatsächlich ein richtiges, modernes Abenteuer, überhaupt in Stuttgart, ich weiß das, ans Gleis zu gelangen. Hm. Also wenn man beispielsweise nach Frankfurt fahren möchte, dann läuft man ja schon die halbe Strecke dahin. Ja,
du musst dich mit dem, der dieses Wägelchen fährt, anfreunden.
Ja, richtig. Es gibt inzwischen ja diese Golf-Wägelchen, die einen dahin.
Eins fährt hin und her. Und da habe ich zum Beispiel sehr früh im Sommer der einen Frau, die da immer fährt, ein Eis gebracht.
Oh, das ist so. Ja, lieb von dir.
Also und dann weiß die, der Bennybär, der kommt sonntags immer mal von seinen Eltern oder so, mit denen sage ich Hallo und da ist sonntags und dann fährt sie mich dann zur nächsten Ampel. 15 Kilometer weiter durch den Tunnel.
Also es haben sich auch völlig neue Dienstleistungen ergeben jetzt dadurch, dass der Bahnhof, dieser fantastische Bahnhof, also ich hoffe, wir werden es noch erleben, dass der mal fertig ist. Ich weiß es nicht. Also, das Projekt heißt ja 21 und ich rechne stark damit, dass es 2100 heißt, also 2100 oder so. Keine Ahnung.
Zumindest es sieht gut aus.
Es sieht ganz toll aus.
Wir hoffen das mal, dass wir das nochmal sehen.
Ja, ja. Also ich liebe
aber, es. Genau, ich kann aber dazu noch sagen, also dass ich ein großer Verfechter nochmal dieser Bahncard 100 bin. Also
ja. Du bist von denen gesponsert, ne? Also das
also, gar nicht. Also das ist für mich das teuerste. Nee,
Jerome hat ja gesagt, so ein spezielles Auto.
Nee, ich wollte nur erwähnen, man kann zum Beispiel, was ich oft gemacht habe, ich bin ja Nachtmensch und du wirst es halt leider auch öfter mal erleben, dass eben zu einer bestimmten Zeit Restaurants dich nicht mehr bewirten wollen. Und dann setze ich mich spät abends
in die DB-Lounge.
Nicht DB-Lounge, ich hätte sowieso zu.
Ah, okay.
Das ist alles, ich meine, um 9 oder so, das ist ja manchmal noch früher in Mannheim um 8 Uhr, da fahren die Züge ja noch nicht mal. Also das ist eine Geschichte für sich. Ne? Organisiert ist das ja schräg, aber man kann, was man tun kann, wenn man eben um diese vielen Hürden drumherum läuft oder fährt. Also das hat mein Opa immer gesagt, den weisen Spruch, das Leben ist eine Slalomfahrt zwischen Schlaglöchern, Funklöchern und Arschlöchern.
Sehr gut.
Und auf dieser Slalomfahrt kann man sich ja schön machen. Und jetzt sage ich nochmal so Bahncard 100. Da kann man sich nämlich, da bin ich dann, wenn die Restaurants zu hatten, in den ICE nach Frankfurt, habe mir ein schönes Essen bestellt, in der, in, in, im, Bordrestaurant. Das ist auch nicht schlecht, das Essen da, muss man ganz klar sagen. Und dann in Frankfurt Flughafen bin ich umgestiegen in den Zug zurück nach Stuttgart. Da habe ich dann noch ein Espresso und ein Dessert zu mir genommen und war dann wieder ganz normal, normal gespeist und war in Bewegung. Also das kann man auch machen damit. Ne?
Ein toller Tipp. Also ich finde auch, man kann auch das bewegte Restaurant buchen dann dementsprechend.
Ja, das ist das, wenn du jetzt sagst, ich fahre jetzt mal nach Köln und dann sind da drin
Essen
und denkst,
Essen auf Rädern, ja.
Essen auf Rädern, ja, genau, Essen auf Rädern. Und natürlich, wenn du jetzt da drin bist und sagen sie, heute ist leider Gottes das Bordbistro geschlossen, ja, dann ist natürlich ärgerlich. Dann hast du die nächste Möglichkeit erst in Mannheim. Dann reicht es vielleicht gerade noch zum Dessert. Aber das habe ich auch tatsächlich öfter schon gemacht. Und das ist halt schade, weil das würde man gerne mit dem einen oder anderen vielleicht auch mal gemeinsam machen, weil das wirklich lustig ist.
Also ja, das ist eine gute Idee. Also ja. Das ist, also ich schlage jetzt einfach mal vor, wir machen mal so eine Gourmetfahrt, ja, gemeinsam und nehmen dabei dann auch noch auf unsere Eindrücke, dass wir das vielleicht gerade dann auch so sammeln und der geneigten Hörerschaft zur Verfügung
stellen. Das stimmt. Das funktioniert natürlich wirklich, das machst du nur mit einer Bahncard 100, weil ansonsten würdest du ja das
nicht dumm und dämlich zahlen, ja. Es gibt ja einen, der hat das noch mehr auf die Spitze getrieben. Ich dachte erst, das wärst du, aber der war schlanker als du im bisschen. Der hat das so gemacht, dass er seine Wohnung gekündigt hat und auch im Zug immer übernachtet hat. Also hat 24 Stunden am Tag sozusagen im Zug gelebt, hin und her gefahren, hat seinen Beruf per Laptop aus dem fahrenden Zug erledigt. Wäre doch auch mal was für dich, oder?
Ja. Soll ich darauf antworten?
Ja. Er duscht dann in diesen Bahnhofsduschen, die es da wohl gab.
Bahnhofsduschen, das habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt Bahnhofsduschen.
Keine Ahnung.
Ich glaube, der war ungeduscht. Es ist so, dass es gibt ja ICEs, die nicht mehr kontrolliert werden. Das sind so, ja, also die, ich glaube, das Personal nennt es selbst Lumpensammler oder sowas. Das ist zum Beispiel der letzte ICE, der so 2.50 Uhr oder 3.10 Uhr ab Frankfurt, nee, 1.50 Uhr, irgendwie fährt er ab Frankfurt meinen Hauptbahnhof, dann fährt er über Heidelberg und ganz kreuz und quer, kommt dann und Vaihingen an der Enns und so, kommt über viele Umwege in Stuttgart an nach 3 Stunden. Den nehme ich aber ab und zu mal. Ja, und da liegen die Leute überall quer in dem Zug, im Speisewagen, auf dem Boden. Also der Zug sieht aus, als wäre jetzt irgendwie aus einem Kriegsgebiet gekommen, weil die werden auch nicht mehr kontrolliert, die Leute. Das ist einfach so, der fährt halt, der muss überführt werden irgendwo hin, da steigen die Leute an und dann liegen die da und pennen dann auf Rucksäcken und so. Das ist auch eine lustige Welt. Twilight Zone. aber du willst nicht wirklich jetzt unter denen allen da liegen, dann auf dem Boden. Also die Sitze sind auch nicht so bequem, dass du da wirklich schlafen kannst. Ich habe das schon mal probiert, tatsächlich nach Sylt, eine Freundin dort besucht und habe dann die Tour gemacht, abend im Nachtzug, also hier eingestiegen 20:50, glaube ich, und dann nach Hamburg und dann umgestiegen Gedöns. Bremen, Lübeck, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall so in Trance habe ich das alles gemacht und da habe ich mich ausgestattet mit so einem für den Hals irgendwas, wo der Kopf wenn er wegsackte oder so, wenn man ohnmächtig wurde, dass man dann aufgefangen wurde mit Alarmsystemen natürlich, die ich überall an meinen Koffern und Handtaschen und sonst was ich dabei hatte, montiert hatte, wenn jemand in die Nähe kommt. Piep, 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 ne?
Das ist Schäuble.
Mit GPS-Trackern und alles mögliche. Ne? Also das war eine lustige Fahrt. Ging, also man konnte auch so 2 Stunden insgesamt, glaube ich, 2,5 Stunden, das ist, was ja schon viel ist, habe ich, glaube ich, auch geschlafen. Aber es ist kein Traum. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, hygienische Bedingungen, dass man da jetzt irgendwie sich freut, sich die Zähne zu putzen mit dem abgestandenen Wasser, das da aus der Leitung gepumpt wird, wo alles, da liegt überall Papier auch rum, die Toiletten sind auch nicht in einem wirklich guten Zustand dort. Also, das, ja. Also für mich ist es nichts, Jerome, wenn es für dich was ist.
Das Leben mal in vollen Zügen genießen. Ja,
also ich bin eher der Orient-Express-Typ.
Ja.
Und den habe ich zufällig gesehen. Der stand tatsächlich auch wieder bei so einer Irrfahrt vor einer Woche in Mannheim auf Gleis 3 morgens um 6.
Hä? Was hat er da gemacht?
Ja, es ist ja der Orient Express, wurde ja der Original Orient Express komplett restauriert, so in einem Zustand, wie wir ihn kennen aus dem Film Mord im Orient Express mit Peter Ustinov. So gibt's den noch, der Original. Und den hat ein Milliardär aus der Schweiz gekauft, hat ihn komplett restauriert für was weiß ich wie viele Millionen und lässt ihn auch fahren auf bestimmten Strecken. Also es gibt so, das findet man auch, aber wann er fährt, wo er abfährt, wo er hält, das weiß nur das Personal und eben die Fahrgäste, die ihn buchen. Ja, also es wird vorher nicht gegeben, weil aus Sicherheitsgründen, weil diejenigen, die dieses Ding besteigen müssen, sagen wir mal auch am besten so viel Geld haben wie Elon Musk oder so. Also irgendwie kriegen sie das nicht voll. Das ist faszinierend, dieser Orion. Sie sieht so toll aus, ist faszinierend. Und kostet aber, ich habe da natürlich sofort geguckt, ne? Ich sag, muss ich machen, ich stand davor und war geflasht. Und diese Speiseräume, 6 Speisesäle, Lounges, diese Suiten, also fantastisch. Und das Personal sieht auch aus wie 1920, so gekleidet. Und dann habe ich geguckt im Internet und da kostet eben eine Fahrt von Paris nach Istanbul oder London nach Istanbul war, glaube ich, 45.000 Euro.
Oh.
für 4 Nächte, muss man dazu sagen. Und eine Nacht, also das ist das günstigste, das in einer guten Suite war, glaube ich, von Paris nach Rom über Venedig und das waren 9.000 Euro.
Also geschenkt. So.
Da ist natürlich ein Welcome Drink dabei.
Ja,
also das ist dann ein kleines Giveaway. Man kriegt auch ein bisschen Frühstück. Aber das ist, ja, da steht dann flat. Aber was will man alles in 6 Restaurants in einer Nacht? Wie will man da flat essen? Das war 9.000. Also es ist eben leider Gottes dann doch nicht erschwinglich, aber ein Traum. Ne? Wenn ihr sagt, das ist Zugfahren, das ist ein Traum. Kann man sich mal angucken. Orient Express findet man, wenn man es eingibt, irgendwie im Netz auch. Ne?
Wir hatten es ja vorhin von Kreuzfahrtschiffen mit Franz Neumeier. Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt 20-jährigen Hochzeitstag oder 50-jährigen Hochzeitstag, da gönne ich mir was, da spare ich jahrelang drauf und kaufe mir eben eine Fahrt in der Europa 2, wo du auch pro Nacht mindestens 1.000 Euro bezahlst. Kann man ja mal machen. Und das kann man ja auch mit dem Orient Express machen. Ne? Wenn man da lang genug spart, kann man sich das ja mal leisten.
Ja, ich glaube, man würde nicht auf das daraufhin sparen. Ich glaube, da muss man dann vorhin mal was erben oder so. Vielleicht so 14 Häuser im Westerwald. Oder.
Genau.
dann kann man sagen, okay, ich mach mal eine Nacht im Orient Express.
Also mit ein bisschen Strom sparen kann man das nicht hinkriegen.
Nein, das muss man realistisch sein. Also man muss ja jemanden mitnehmen, man hat ja dann auch Ausgaben, man will vielleicht auch noch da bleiben in der Stadt, wo man da ist und so. Das ist einfach, muss man dann mal sagen, 100.000 Euro übrig haben für eine Woche. Oder, also es ist nicht so für den normal Angestellten, denke ich mal, nicht möglich.
Wir haben uns ja vor der Sendung unterhalten und habe dir erzählt, ich will mir ja eine Yacht kaufen für 2,5 Millionen, also ein Katamaran, genau, elektrisch.
Das machen, das ist ja gut. Ja. Ja,
da bist du doch dabei, oder? Bist doch dabei, Benni.
Also, ich weiß, du hast angerufen und hast mir was erzählt. Erst einmal dachte ich, okay, redet. Und nach einer Stunde kam er dann auf diese 2,5 Millionen. Endlich darauf, was er von mir will. Ne?
So. Ja. Ich nehme dich dann auch mit, also ist kein Problem. Es gibt da auch Kabinen für die Angestellten, da könnte ich dir eine freiräumen.
Ja, ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Also das Boot, das er momentan zur Verfügung hat, ist ein kleines Schlauchboot.
Ja, ja.
Das wird auch wahrscheinlich nicht sich ändern.
Schauen wir mal, wir werden sehen. Ben Sträubel war das, SWR3-Moderator. Wenn man ihn hören möchte, dann muss man einfach unter der Woche einschalten ab 0 Uhr irgendeinen öffentlich-rechtlichen Sender. Fast alle übertragen ihn. Nachts, du machst ja ARD Popnacht, ist das so richtig?
Ja, das kann man so sagen. Also ich habe eine gewisse Monopolstellung nachts. Ja,
unvermeidliche Ben Sträubel. Ja.
Genau, man kann da rumsuchen, wo man will. Und man landet dann nur bei mir. Ich glaube, ich bin auch die einzige Sendung, die live gesendet wird. Es gibt, na klar, es gibt noch von den Kollegen jetzt ARD Hitnacht und Pendants mit Schlagern und sowas oder Infonacht. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so von den Sendern, ich kenne nicht so viele, die live senden. Das ist meistens ja aufgezeichnet, was dann abgespielt wird.
Das ist dann auch eigenartig, wenn man weiß, okay, ich sitze jetzt zwar in Baden-Baden, aber in Hamburg hört man mich genauso wie in Berlin und kriege dann auch die Telefonanrufe von dort, ne?
Ja, das ist klar, wenn man gut aussieht. Ja, das ist so, ja, das ist lustig. Also natürlich mache ich das schon tatsächlich, diese Sendung seit 22 Jahren.
Boah.
21 Jahren, auf jeden Fall über 20. Und also nur die ARD-Popnacht und insofern, aber es macht immer noch total Spaß, weil das ist schon toll, wenn man sagt, hallo Deutschland und dann hört jemand auf Sylt zu oder ich habe so einen Stammhörer, der ist Fischer irgendwo und auf der Nordsee, der ruft dann immer an und hört das dann. Da stellt man sich so diese Stimmung vor, wie er da beim Mondlicht da mit der Angel da irgendwie oder mit dem Netz im Wasser da rumhängt. Und dann hört auch mal jemand zu in Berlin und am Brandenburger Tor. Das hat schon seinen einen besonderen Reiz. Ne?
Dankeschön, dass du zu uns gekommen bist in den Podcast. Hat mich wahnsinnig gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen. Wir haben, ich glaube, 2 Stunden vorher miteinander telefoniert, gell? Also eine Stunde davon habe ich dir erzählt, aber die andere Stunde hast du dann erzählt, wenn du ehrlich bist.
Genau, bis du zu den 2,5 Millionen kamst.
Ja. Dann hast du dich um Kopf und Kragen geredet.
Man soll ja beim Radio immer auf den Punkt kommen. Ja. Das haben wir ja wieder bewiesen. Ne?
Genau. Benny Bär, ja, ich wünsche dir alles Gute, gute Fahrt in deinen Zügen und ja, vielleicht kommst du mal wieder vorbei, ne?
Gerne.
Bis dann.
Ich wünsche dir was. Ciao.
So, soweit das Interview mit Benny Bär. Und ja, wer mehr von Benny Bär will, der muss einfach nachts das Radio einschalten. Es gibt eigentlich kaum ein Radio, zumindest öffentlich-rechtlich, wo er dann nicht zu hören ist, zwischen 0 und 5 Uhr morgens. So, ich würde jetzt gerne noch eine Geschichte ansprechen. Und zwar sind die Zahlen veröffentlicht worden der Verkäufe weltweit der Elektroautos. Und zwar vom Handelsblatt wurden die veröffentlicht. Die Zahlen also von jetzt bis Ende September. Und das ist ganz interessant, nach wie vor Tesla auf Platz Nummer 1 mit 1.324.000 Fahrzeugen vor. Jessica, was schätzt du, was ist Platz 2, weißt du das?
Boah, überhaupt keinen Plan tatsächlich. Ich habe mir die Zahlen noch nicht angeguckt, okay. Muss ich gestehen.
BYD, also eine chinesische Automarke, ist mit 1.048.000 Fahrzeugen auf Platz 2. Jetzt werden sich vielleicht viele wundern, weil es auch immer heißt, ja, BYD verkauft mehr als Tesla. Stimmt, aber bei den Elektroautos ist Tesla nach wie vor ganz vorne, weil bei BYD ja auch teilweise Hybridfahrzeuge verkauft, beziehungsweise sogar Benzinfahrzeuge. Die machen ja alles. Okay, und dann kommt der erste deutsche Hersteller, erst auf Platz 3, nämlich Volkswagen mit all seinen Marken, dann wieder ein Chinese, also mit 530.000, dann kommt SAIC mit ungefähr 500.000, das ist geschätzt allerdings vom Handelsblatt, dann Hyundai, das hat mich gewundert, hätte ich ein bisschen weiter vorne gesehen, mit 370.000, die nächste Marke kenne ich gar nicht, die heißt GAC oder GAC. 351.000, dann Geely, chinesische Marke, 280, Stellantis, 247.000, genauso wie BMW mit 247.000, dann kommt erst Mercedes-Benz, geschätzt 175.000, dann NIO mit 110.000 und XPeng mit 81.000. Ganz interessante Zahlen, insofern, dass ja Tesla immer noch die Nummer 1 ist bei den Elektroautos und der erste deutsche Hersteller erst auf Platz 3 ist. Das ist insofern ungewöhnlich, beziehungsweise besorgniserregend, weil einfach die Deutschen bisher ja, was die Verbrenner dann betraf, ja immer ganz, ganz vorne waren und das jetzt eben nicht mehr sind. Und wenn wir dann vom chinesischen Markt reden würden, da sehe es ja noch düsterer aus. Also als ich in China war, waren ja überall VW, BMW, Audis und so weiter zu sehen. Das ändert sich gerade in China und die Deutschen, die werden immer weniger vertreten im Automarkt in China. Und das ist natürlich besorgniserregend, weil der eben sehr, sehr wichtig ist für die Deutschen. Ne?
Ja.
Jo.
Haben wir noch irgendwas vergessen oder sind wir durch?
Schminken sollten wir uns noch, damit wir dann kräftig einsteigen können in die Kürbisnacht.
Oh ja, genau. Der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, warum wir jetzt schon wieder auf Sendung sind, aber es hat über eine Woche gedauert, bis der erste Podcast tatsächlich online war und wir haben ja gesagt, wir werden immer alle 2 Wochen veröffentlichen, immer dienstags und dieses Versprechen haben wir gegeben und das werden wir uns auch möglichst halten. Diesen Dienstag ist Halloween, wir veröffentlichen die nächste Folge dann 2 Wochen später. Bis dahin sagen Tschüss und Bye-bye die Jessica, der Gerhard und das Jerömchen. Ich wünsche euch, egal wo ihr seid, alles Gute. Tschüss!
Ciao!
Ciao!